Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 241 des Nur der FCM Podcasts, die euch heute vom Toralf präsentiert wird. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür und viele, viele Grüße nach Magdeburg-Sudenburg an der Stelle. Ausgabe 241 ist ein kleines Experiment. Wir haben heute oder ich habe heute ein kleines neues Format vor, Arbeitstitel Stammtisch sozusagen. Wir haben uns jetzt hier versammelt so ein bisschen, also stellt euch das vor wie so eine virtuelle kleine Kneipe um einen großen Holztisch mit lauter Kaltgetränken und quatschen so ein bisschen über den FCM und was aktuell gerade so los ist. Die größeren und kleineren Linien wollen natürlich auch auf das letzte Spiel gegen oder in Kaiserslautern zurückblicken und haben dann noch so ein paar andere Themen vorbereitet oder beziehungsweise so als Diskussionspunkte, über die wir uns gleich die Köpfe zerreden können. Das wäre zum einen die Frage, ob der FCM heute quasi im Jahr 2022 für einen Zweitligaaufstieg vielleicht strukturell besser gerüstet ist als 2018. Und die andere Frage ging ja auch bei Twitter schon so ein bisschen durch den virtuellen Social Media Wald, die ganze Geschichte der FCM und die Werbung. Das ist ja momentan deutlich zu sehen, dass es da pro Tag doch den ein oder anderen Tweet gibt, der da mit einer Werbung versehen ist. Mir persönlich stößt das ziemlich auf, muss ich sagen. Mich stört das schon in der Frequenz und dem Umfang, aber vielleicht ist es auch einfach ein notwendiges Übel, was der Club halt machen muss. Darüber können wir heute auch ein bisschen quatschen und natürlich dann auch über das anstehende Spiel gegen Dortmund 2. Und wenn ich jetzt sage wir die ganze Zeit, dann sind wir heute insgesamt zu 10. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir das machen. Also es ist ein großer Tisch in unserer kleinen Kneipe und heute quasi zu Gast oder mit dabei sind im Prinzip einige der Unterstützerinnen und Unterstützer von nur der FCM.de, die jetzt quasi hier mit diskutieren. Und wie gesagt, das ist ein völlig experimentelles Format ohne Skript, ohne Netz und doppelten Boden. Wir entwickeln das hier live, während wir quatschen. Und gebt dann gerne mal eine Rückmeldung, wie ihr das fandet und so. Eine Sache gleich noch vorab. Es kann schon sehr, sehr gut sein, dadurch, dass wir jetzt einfach viele Leute sind, dass wir alle sehr unterschiedlich klingen, so, je nachdem, was wir quasi jetzt an Technik hier am Start haben. Das ist auch ein Teil des Experiments. Gucken wir auch mal, wie das funktioniert. Und wenn alle, die jetzt heute dabei sind, Spaß daran haben und ihr da draußen, die das dann natürlich logischerweise später hören, es auch ganz cool findet, dann wird es dieses Format mit ganz großer Sicherheit nicht zum letzten Mal gegeben haben. Ich würde sagen vielleicht, dass diejenigen, die nachher sich hier in der Diskussion beteiligen, einfach nochmal ganz kurz beim ersten Statement kurz ihren Namen sagen, wer sie kurz sind, dann sparen wir uns jetzt hier eine große Vorstellungsrunde und würde direkt auch mal mit dem ersten Thema, mit der ersten Sache starten wollen, die jetzt gerade ganz aktuell ist, nämlich mit dem Rückblick auf unser letztes Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern auf dem Betzenberg vor 10.000 Leuten und ich glaube 250 Gästefans, die dabei waren, und würde einfach mal so die Frage in die Runde werfen und bin mal ganz gespannt, wer zuerst antworten möchte. Was ist so hängen geblieben aus dem Spiel? Was sind so die Top 1, 2, 3 Sachen, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, auf der Straße gefragt werdet, hier, der Club hat doch gerade in Lautern gespielt, wie war es denn so, die euch da so zufliegen? Ich hätte ja schon so 2, 3 Sachen, aber haut mal raus, was sind so die Dinge, über die wir unbedingt sprechen müssen, wenn wir über dieses Spiel reden?
Ja, guten Abend, Sebastian hier. Also ich denke mal, das Top-Thema wird sicherlich sein, das rabiate Einsteigen von Florian Kahrt, kann man schon fast sagen, in der Nachspielzeit. Ne? Ich denke mal, das ist ein ganz spannendes Thema, weil die einen, die sehen das ja so, die anderen eher nicht so gut. Und das andere, was mir jetzt persönlich hängen geblieben ist, ist quasi die Entstehung des 2:2. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, war das so, dass mal wieder Barisch, der in diesem Spiel sehr viel gemeckert und gemault hat, mal wieder einen Ball vertänzelt hatte und daraus dann halt das 2:2 entstanden ist. Das ist mir so persönlich ein bisschen hängen geblieben, weil hätte er da nicht rumgemault oder rumgemeckert und wäre mal dem Ball nachgegangen, dann wäre es wahrscheinlich nicht zu diesem 2:2 gekommen.
Oh, und da meldet sich direkt Marcel dazu, dann holen wir den doch direkt mal mit rein. Marcel, hau raus.
Ja. Also beim 2:2, da erinnere ich mich noch ganz gut, da ist es nicht Artig, der den Ball verloren hat, sondern Ito, der versucht einen Hackenpass auf K zu machen an der Seite Und dann verlieren wir dort den Ball. Und ja, und dann gibt es noch ein paar andere Stationen, die uns zum Tor geführt haben.
Ja, und das war doch, jetzt muss ich nochmal ganz, ganz schwer überlegen, das war doch die Nummer, bei der Beuth eigentlich abschließen kann. Und aber
genau.
Aber in Reimann, glaube ich, hängen bleibt. Und dann stand da eben der Torschütze, ich glaube, es war Zuck, stand ja. Da eben blitzeblank und schiebt den ein. Ne? Ja, ich glaube, so war's. Ja, also ich, zu dieser Kartennummer müssen wir, glaube ich, wirklich nochmal getrennt kommen, weil ich da auch noch überhaupt gar nicht sicher bin, wie ich das bewerten soll. Aber ja, ganz grundsätzlich würde ich jetzt aber, also mal unabhängig davon, wie das 2-2 jetzt gefallen ist, jetzt mal die These in den Raum werfen, dass das Ergebnis schon okay ist und klar geht. Oder? Gibt es da grundsätzlich Opposition? Sebastian, hau raus.
Nö, also aus meiner Sicht her ist es eigentlich ein gerechtes Unentschieden gewesen. Ich sag mal, mit dem Quäntchen Glück hätte eigentlich Lautern das Spiel gewinnen können, aber so kann man ja mit der Punkteteilung zufrieden sein, denke ich. Das ist zumindest meine Meinung.
Ja, na, auf jeden Fall nützt uns der Punkt, also ist es für uns auf jeden Fall entspannter, weil wir halt den Abstand sozusagen gleich halten konnten. Ja, also ich fand's halt auch okay. Ja, ich habe mich halt über das 2-2 insofern geärgert, als dass ich so ein bisschen Sorge hatte oder die Befürchtung hatte, dass es dann vielleicht, also dass Kaiserslautern da halt nochmal den zweiten, dritten oder fünften Wind kriegt. Ich fand die sowieso an sich auch gut, ne? Also entsprechende körperliche Härte auch an den Tag gelegt, ne? War ja auch ein Spiel, wo es ein bisschen gebrutzelt hat. Da müssen wir dann gleich den Tino nochmal mit reinholen als Schiedsrichter, wie er es so gesehen hat. Aber ja, also ich fand es schon auf Augenhöhe, schon gut, intensiv, super gut anzugucken für den interessierten Fußballer, Fußballfan, Fußballzuschauenden so, und dementsprechend auch vom Ergebnis her völlig in Ordnung. Was sagt ihr zu den Elfmetern? So? Beide berechtigt, beide nicht berechtigt, einer nur berechtigt?
Das ist schwierig. Also eigentlich ist es nicht schwierig. Also so im Nachgang gesehen, der Elfmeter an Conte gerechtfertigt. Und der Elfmeter für Lautern, wenn ich mich noch so vage erinnere, läuft eigentlich mehr in den Mann rein. Aber ich habe mir das jetzt nicht nochmal in der Wiederholung angeschaut, aber da finde ich ihn eher nicht gerechtfertigt.
Also beim zweiten Elfmeter war es ja so, dass Bitroff da seinen Gegenspieler, wegtackelt, kann man schon fast, also so bis jetzt wahrgenommen, oder zumindest da sehr, sehr, sehr körperlich, sehr, sehr körperlich reingeht. Matthias meldet sich. Diesbezüglich.
Ich wünsche erstmal einen schönen Abend.
Hallo.
Also ich sehe es ähnlich. Also ich finde, der Schiedsrichter hat eine relativ offene Linie gepfiffen, hat auch viel Körperlichkeit zugelassen. Da finde ich, da hat der Klub auch gezeigt, wo er seine Probleme hat, wenn ein starker Zielspieler vorne drin spielt. Haben sich in der Verteidigung ein und das andere Mal, so fällt auch das 2-2, ein bisschen Probleme. Und wenn er das Körperliche so zulässt, dann darf er aus meiner Sicht den Bitroff-Elfmeter nicht geben, weil das macht Bitroff oder das hat Beuth in 4-5 Situationen, macht das im Grunde im Angriff genauso. Mhm. Da lässt das laufen und auf der Gegenseite dann in der Verteidigung, da pfeift das weg. Also Ito, Conte war es ja, glaube ich, wer hat den rausgeholt?
Conte. Den ersten, das war Conte.
Ja, genau. Das ist klar, da ist er zu spät dran. Conte nimmt es natürlich auch an, so wie er es eben auch immer macht. Aber das Ding von Bitroff, denke ich, wenn er so viel Körperlichkeit zulässt, dann muss er das nicht pfeifen, dann muss er das auch laufen lassen.
Hat sich aber sofort entschieden, ja. Also
ja, mag sein. Aber mit der Körperlichkeit, das Ding von Kart ist sicherlich nicht zu entschuldigen, aus meiner Sicht, wenn er so aggressiv reingeht. Aber da gibt er eben auch nur Gelb. Also er ist schon seiner Spur einigermaßen treu geblieben, dass er das Körperliche zulässt. Da muss er es eben auch auf beiden Seiten machen und dann ist das für mich kein Elfmeter, was Bitroff da macht.
Jetzt sind wir beim Schiedsrichter. Das heißt, ich muss Tino reinholen aus Dänemark, aus dem Urlaub. Tino, wie siehst denn du das als aus deiner Schiedsrichterperspektive eigentlich?
Also guten Abend, Tino, Schiedsrichter in Hamburg, aktuell in Dänemark.
Aber da nicht Schiedsrichter, sondern nur im Urlaub.
Nö, aber wenn sich hier eine Möglichkeit ergibt, mache ich auch das.
Okay.
Die Sache ist, beim ersten Strafstoß, übrigens sind das Strafstöße, wir sprechen vom Fußball, ist es so, dass Conte auf den Fuß gestiegen wird. Da gibt es keine Diskussion, das ist automatisch ein Strafstoß, da gibt's, das ist halt so. Bei der zweiten Geschichte finde ich schon, dass man das durchaus geben kann, soll und muss, was Bittroff da leistet, weil woanders, außerhalb des Strafraums, wäre das auch ein ganz normaler Freistoß gewesen und da ist es halt in dem 16-Meter-Raum den Strafstoß. Da gibt es dann halt, ich finde, das ist schon ein anderes Einsteigen. Ja, Beuth ist körperlich aktiver. Ja, Beuth hat das am Rande der Legalität gemacht, aber Bittroff hat auch einen ganz anderen Stellenwert an den Tag gelegt. Und ich finde, das ist dann schon durchaus eine Geschichte, die man dann dummerweise da leider geben muss.
Also für dich ein Muss-Strafstoß, Entschuldigung.
Für mich, ich hätte ihn wahrscheinlich genauso gepfiffen, ja.
Okay, ja, krass.
Weil er geht da schon rein wie ein Holzfäller.
Ja, ich war mir beim Gucken auch relativ schnell sicher, kann aber auch daran gelegen haben, dass der Schiedsrichter sich ja auch gar nicht hat lumpen lassen. Ne? Da hat er sofort, es gibt die Aktion und dann hat er quasi schon die Pfeife im Mund und gibt den da. Und ich weiß jetzt auch gar nicht so genau, ob es da große Klagen oder Beschwerden gab. Also bei dem ersten, bei der Situation mit Conte, da hat halb Kaiserslautern sich auch massiv beschwert. Bei dem anderen weiß ich es jetzt gerade gar nicht.
Vor allen Dingen hat das relativ gut gemacht, dass nach dem Bittroff-Ding hat er relativ gut auch gezeigt, das ist hier meine Linie, das da drüben gebe ich genauso. Und ich finde, er hat selbst seine Linie relativ gut angezeigt. Und das fand ich persönlich sehr gut.
Ja, also ich... Ja, also ich habe jetzt auch, die Schiedsrichterleistung irgendwie auch, glaube ich, nicht negativ im Kopf. Ich fand es irgendwie auch gut. Also ich fand das Spiel, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber ich fand das Spiel insgesamt, jetzt mal von den zwei Situationen abgesehen, schon auch, und der Nummer von Kart, das muss man vielleicht auch nochmal rausnehmen, aber schon einfach kernig, aber eigentlich nie wirklich hinterhältig oder so. Also das war... Ja, das war schon so körperlich, ja, wie man es vielleicht in der dritten Liga irgendwie auch erwarten würde, so, aber das war jetzt nie brutal oder so, sondern schon eigentlich noch im Rahmen an sich. Oder?
Ich finde, das war top-spielmäßig, war das durchaus der ganzen Sache gerecht. Das war der erste gegen den zweiten. Beide wollten halt ihren Stand in der Tabelle irgendwie klarstellen und wollten eine Standortbestimmung leisten und ich finde, das haben sie fantastisch gemacht. Mhm. Und da waren viele Sachen dabei, die du im normalen Spiel halt schon sagst, Mensch, die pfeife ich weg, aber wenn das die Linie ist, wenn du da halt deine Ruhe haben möchtest. Wie gesagt, Sportfreund Beuth hat sich in meinen Augen ganz oft am Rand der Legalität bewegt, aber in solchen Tagen und in solchen Spielen und an solchen Spieltagen finde ich das völlig in Ordnung.
Kann man das mal so machen, genau. Von Matthias gibt es dafür einen Daumen hoch. Und Marcel hat sein Mikro offen. Also gehe ich mal davon aus, dass du da jetzt auch gleich noch was zu sagen willst, gell?
Ja, als Beispiel für dieses kernig, aber fair, kann man ja auch die Hammergrätsche von Bittroff nehmen gegen Beuth.
Ja.
Wo er ja auch mit vollem Risiko da reingeht, aber den Ball dann halt super trifft und dann diese Riesentorschance eigentlich dann vereitelt.
Naja, Arbeitsthese an der Stelle, er hatte auch gar keine andere Wahl, als so reinzugehen. Er konnte den Ball gar nicht anders mehr kriegen. Ja? So, und also irre, ich meine, der Dude ist 33, zieht da halt einen Sprint an übers halbe Feld. Ich habe den Ball drin gesehen, bin ich ganz ehrlich. Also als ich da gesehen habe, dass Beuth ihn da so kriegt und da aufs Tor zumarschiert, war mir völlig klar, dass da jetzt das Tor fällt. Und ich will irgendwie in einer Welt leben, in der jemand aus dieser Aktion so ein GIF macht und dann aber, Alex Bittroff halt einfach auch noch andere Sachen so wegtackelt. Ne? Also ihn da irgendwo reinmontieren, das finde ich cool. Ja, das war eine Monsteraktion und ich finde auch, dass das schon mit, weiß nicht, ob man sagen kann, spielentscheidend, aber es war schon einfach eine unheimlich wichtige Grätsche, weil ich glaube, dass wenn Kaiserslautern in dem Spiel in Führung geht, das vielleicht sogar verlieren, so, weil die dann, glaube ich, schon einfach zumachen und so ja immer wieder zurückkommen mussten, ne? Und also auch so ein bisschen uns in die Karten gespielt haben. Von daher war das schon eine Monsteraktion von Alex Bittroff. Genau. Andere Sache, die bei mir in dem Spiel noch hängen blieb, ist die Frage, wie blind kann man als Fußballmannschaft eigentlich sein? Das geht jetzt nach Lautern. Ich hatte vorhin noch mal die Szene gesehen mit dem Hercher, also in der 6. Minute, ihr erinnert euch. Sebastian meldet sich, geht gleich los, in der die Abseitsfalle, glaube ich, nicht funktioniert vom Club und irgendwie gefühlt alle Lauterer in unserem Strafraum frei sind. Und das Einzige, was eigentlich nur noch passieren muss, ist, dass der Ball irgendwie vom Flügel zu irgendwem in den Strafraum kommt und der Philipp Hercher das aber nicht checkt. Das fand ich schon ziemlich überragend. Sebastian, hau raus, dein Take dazu.
Nö, das war genau die Situation, die ich jetzt gerade auch nochmal ansprechen wollte, die mir noch so hängen geblieben ist. Die Freistoßvariante von Lautern in den ersten 5 Minuten. da ich, glaube ich, wie alle sehr, sehr verdutzt geguckt, ne? Und dann standen sie da wie Schiebchen und konnten den Ball nicht reinmachen.
Genau, glücklicherweise muss man ja aber sagen.
Zum Glück, auf jeden Fall, ne? Aber den, da stand ich auch erstmal da und denke so, aber den musst du eigentlich reinmachen, definitiv. Ne?
Ja, genau wie den Elfmeter, also schöne Grüße an Marlon Ritter. Ja. Das war auch geil, also da saß ich dann auch vorm Fernseher und habe einfach nur gefeiert, weil ich mir so dachte, okay, warum?
Aber
und
da, war auch schwach angelaufen. Also das
war alles
du hast schon im Anlaufen gesehen, Konzentration hätte Thomas jetzt gesagt, gleich null. Ne? Und zack, hat Raimann gut gehalten. Ne?
Ja gut, ich glaube, also das war jetzt für einen Keeper wie Dominik Reimann auch nicht schwer. Das war ja eher eine Rückgabe. So dachte ich auch so, okay, krass. Also der wird ja immer, also ihr müsst euch das echt nochmal angucken, ja, der wird ja wirklich immer langsamer beim Anlauf. Und will den da irgendwie ausgucken und Reimann so, ja, wo schießt denn hin? Dann lege ich mich denn jetzt hin. Und dann hat das auch so funktioniert. Das war sensationell. Naja, und es gab ja noch ein paar andere Szenen. Ich habe die jetzt nicht alle detailliert im Kopf, aber ich hatte ein paar Mal so den Eindruck, wenn Lautern da ein bisschen kaltschnäuziger ist oder so, dann machen die da schon auch nochmal Tore. Also ich glaube, aus lauterer Perspektive ist das 2-2 echt bitterer als für uns. Ja,
ja.
Genau.
Denke ich auch. Vor allen Dingen, sag mal, ihr hattet das ja im letzten Podcast schon angesprochen, ne? Das Umschaltspiel von Lautern. Und das haben sie, muss man ja leider mal sagen, das haben sie stellenweise sehr gut ausgeführt. Ne? Und da kam es ja dann zu der einen Szene, wo Bittruff da so einsteigen musste, um quasi, sag ich mal, dem Club den Arsch zu retten. Ne?
Genau.
Das haben sie eigentlich öfters relativ gut umgesetzt, muss man mal sagen. Muss man sie auch mal loben. Ne?
Ja, nee, finde ich auch richtig. Finde ich auch, kann man auch also problemlos machen und anerkennen. Also kicken können die schon. Und mir hat das Spiel gezeigt, dass die nicht umsonst auf dem zweiten Platz standen. So. Also das geht schon klar. Und ja, dementsprechend ja, war das Spiel ja dann auch. Ne? Also genau.
Wir hatten ja schon die Diskussion in der Gruppe, weil ich der Meinung bin, also ist meine persönliche Meinung, dass Lautern aber mit dieser Spielart in der zweiten Liga auch nicht lange bestehen wird. Ne? Also das ist, ja, ich sag mal, relativ einfacher Fußball. Ne? Aber da wurde ich ja auch schon darauf hingewiesen, dass wir damals ja auch nicht anders gespielt haben. Ne?
Naja, Ergebnis ist ja bekannt. Ne? Also das leitet jetzt fast schon so ein bisschen über zu unserem zweiten, Diskussionsthema, was wir gleich aufmachen können. Aber ja, wir müssen erstmal auf jeden Fall auch noch, glaube ich, über Florian Kahrt sprechen.
Definitiv.
und das, was da so passiert ist, also da muss uns Tino auch, glaube ich, gleich nochmal so ein bisschen coachen, was da die Regelgeschichte ist. Aber also auch an der Stelle wieder mein Eindruck vom Fernseher, für mich war das, also ich war völlig sicher, dass der runtergeht nach der Aktion. Ich habe den da bloß fliegen sehen, der kam dann irgendwie von der rechten Bildschirmseite, kam dann da reingeschossen. Beide Beine voran, trifft halt den Ball. Und ich habe sofort gesagt, okay, für mich ist das klar rot. Zumal man ja auch nochmal dazu sagen muss, es geht ja danach nochmal richtig, richtig heftig ab. Also da gab es ja dann schon noch so ein bisschen Gerangel. Alle irgendwie in der Coachingzone, alle gegen alle. Und dann gibt es Gelb. Und die Erklärung war, wenn ich das richtig verstanden habe, dass er ja den Gegenspieler nicht trifft und damit auch keine Verletzung entsteht. Und Tino muss mich da jetzt gleich nochmal korrigieren. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, war es jetzt so, dass wenn er ihn da wegschädelt oder wegsenzt, und ich glaube, dann hätte dieser Mensch da nie wieder Fußball gespielt, weil er einen Doppelknöchelbruch gehabt hätte, dann wäre es rot gewesen. So ist es, weil er ihn nicht trifft. Irgendwie in Anführungsstrichen nur gelb. Finde ich ein bisschen, also schräg, habe es jetzt aber auch vielleicht einfach falsch verstanden. Deswegen, Tino, meine Bitte, könntest du uns das nochmal aus einer Regelperspektive erklären, was da passiert ist mit der gelben Karte?
Also ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was das, also im Regelwerk steht nichts von offenen Wadenbeinbrüchen, die eine rote Karte erfordern. Ich persönlich muss jetzt also meine persönliche Meinung darlegen und die sieht einfach so aus, dass das nicht sein kann, dass nur weil er gerade glücklicherweise hochgesprungen ist und den maximalen Schaden irgendwie davongetragen hat, dass dadurch jetzt die rote Karte zu verhindern ist. Ich weiß nicht, das ist absolutes, das gibt's nicht. Also der Mann, der geht volles Risiko, der geht da bösartig da rein in die Situation und es gibt auch die Situation, wo er es tut, der tut es vor den Trainerbänken. Es gibt überhaupt keine Not, es gibt überhaupt keine Torchance, es gibt keine Torsituation.
Genau.
Er kann nichts dabei erreichen bei dieser Situation, außer größtmögliche Aufmerksamkeit auf sein Handeln dazu ziehen. Und wie gesagt, das ist rücksichtslos, was er da tut und es kann nichts anderes als Rot dafür geben.
Ja, also genau, hätte ich jetzt auch so gesehen, aber die Jungs von Colinas Erben haben es halt eben genau so begründet, ne? Hatten ja irgendwie, hatten ja irgendwie ja, also geschrieben.
Ich habe es jetzt nicht mehr genau auf dem Schirm, was sie da geschrieben haben, wie sie das nochmal gelegt haben. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass wenn man jetzt mal den Zweikampf an sich mal so auswertet, dann ist es im Endeffekt ein Kampf um den Ball, wo er halt mit beiden Beinen gestreckt vorausgehend dem Trefferbild entsprechend kein Schaden angerichtet hat und somit halt gelb bestraft werden sollte. Oder rot, aber dementsprechend halt aufgrund von der Situation kein Muss ist. Ja, das ist jetzt diese klassische Schwarz-Weiß-Geschichte.
Ja, naja, ich habe es jetzt hier gerade nochmal offen. Also Colinas Erben schreiben, müssen ein bisschen weiter ausholen. Grundsätzlich kommt es bei solchen Zweikämpfen, und das ist glaube ich das Ding, also grundsätzlich kommt es bei solchen Zweikämpfen nach der gültigen Regelauslegung mehr, aber nicht ausschließlich auf das reale Ergebnis an, als auf das hätte oder wäre. Das heißt, der Gegner wird nicht gesundheitsgefährdend getroffen und es wird der Ball gespielt. Allerdings ist es auch nicht völlig unerheblich, dass ein solcher Einsatz nur deshalb glimpflich ausgeht, weil der Gegner hochspringt. Spielweise mit beiden Beinen voraus, hohe Intensität und so weiter ist mindestens rücksichtslos. Der Ball wird nur mit Glück getroffen, die Wahl der Mittel ist unverhältnismäßig. Natürlich ist das deshalb ein Foul und eine gelbe Karte ist das Mindeste. Rot, okay, aber Rot lässt sich vertreten, ist aber auch nicht zwangsläufig, weil der Zweikampf nicht so ausgeht, wie er hätte ausgehen können.
Wie gesagt, also da wird von der Grundsätzlichkeit ausgegangen. Die Grundsätzlichkeit, da gebe ich auch mit, grundsätzlich ist ein Kampf um Ball im Mittelfeld. Wenn du ihn gestrecktes Bein voran, alles okay. Titz hat selbst im Interview danach gesagt, dass er ihn getroffen hat. Und ich bin eigentlich nur froh, dass er ihn nicht hart getroffen hat. Und genau. Jetzt, ich finde einfach die Variante, dass wir uns schützend hinter Florian Kahrt stellen, weil wir Magdeburger sind einfach daneben, weil der Mensch hat ja nachweislich Knastknochen und hat jedes Mal irgendwelche Verletzungen zu klagen und der geht da in so eine Aktion so rein und ich verstehe es nicht. Das ist, wenn du das siehst, dann gibt nur eine Situation und die ist rot.
Ja, also so wie ich Colinas Erben jetzt gerade verstanden habe, ist das, wäre Rot jetzt auch nicht, also hätte man das schon noch vertreten können, aber da gab es jetzt offensichtlich Ermessensspielraum, ne, so. Ich sehe das aber, Tino, ich sehe das wie du. Also für mich ist das, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, ne, für mich ist das eigentlich Rot, ohne dass ich jetzt aber firm bin in den Regeln, muss ich gleich dazu sagen. Und ich fand, dass Thomas, ich weiß gar nicht, wo das war, ob das im Discord war oder auf Twitter, schon auch einen validen Punkt hatte in der Diskussion. Übrigens Grüße Thomas in den Urlaub. Das ging so ein bisschen in die Richtung Vorbildfunktion auch. Ist natürlich jetzt für einen Schiedsrichter auf dem Platz kein Argument, das ist mir schon klar. Aber ich finde es schon nicht irrelevant, das auch nochmal unter der Perspektive zu beleuchten, weil du ja vielleicht dann, oder Mann oder Frau, vielleicht ja auch, keine Ahnung, als Trainerin, Trainer im Jugendfußball zum Beispiel, auch in der Situation sein kann, vielleicht zu erklären, warum das keine gute Idee ist, ne? Nach dem Spieltag beim nächsten Training und so. Und ja, das fand ich einfach auch nochmal eigentlich eine interessante Perspektive zumindest, zu sagen, hier, das kannst du so nicht machen. Also das ist ja kein Fußball, das ist ja irgendwie, das ist ja Kickboxen auf Grasnarbenhöhe. Und genau, Tino, was du gerade gesagt hast, finde ich auch nochmal wichtig, so, also die Situation nochmal zu betrachten. Ne? Das ist die Seitenauslinie, Mittelfeld ungefähr, also Höhe, fast Höhe der Mittellinie, so. Also völlig unnötig. Warum, also, ne, warum muss das, und in der, was war es, 88. Minute oder so? Also auch irgendwie, ja. Ist das Spiel an sich eigentlich irgendwie durch, ne? Ja, keine Ahnung, was er sich da überlegt hat oder was das sollte.
Es ist auf jeden Fall ist das Glücksspiel mit der Gesundheit und das ist halt der Punkt, weswegen ich halt auch das Thema Ermessen halt rausnehme. Wie gesagt, das, was Thomas geschrieben hat, und das muss ich ja auch nochmal breittreten, was soll denn die Nachricht sein? An nachfolgende Jugendgeneration. Trainer, ich kann jetzt vorangehen, mit beiden Beinen voran in jeden Zweikampf gehen und wenn sich keiner verletzt, ist das in Ordnung oder was?
Das meine ich.
Genau. Ist das die Message oder was? Nee, kann sie nicht sein. Mit beiden Beinen voran und da sollte man eigentlich mehr darüber aufklären, was kann da überhaupt passieren bei dieser ganzen Situation. Ja. Beim Jugendfußball haben die oftmals nicht mal Schienbeinschoner an oder irgendwas. Das kann arg böseste Verletzungen geben, die wir uns nicht ausmalen können. Und von daher im Keim ersticken das ganze Thema und ja, nee. Also, dass es darüber Diskussionen gibt, finde ich schon eigentlich erbärmlich. Und dann halt auch dieser Hobby-Schiedsrichter aus Hannover, der sich da bei Liga 3 online wieder irgendwie was dazu erzählt hat, was ich auch nicht nachvollziehen kann. Also, nee, tut mir leid.
Naja, das habe ich tatsächlich gar nicht gelesen, das Zeug vom Kollegen Babak. Also, ich glaube, auf jeden Fall können wir festhalten, dass Florian Kahrt richtig Glück hatte, dass er da nur mit Gelb bedient wird. Silvio Bankert wird sein eines Spiel auf der Tribüne bestimmt verschmerzen können. So. Genau. Sebastian, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob du dich noch meldest oder wieder.
Jetzt wieder, weil ich wollte erstmal so hören, was unser Schiedsrichter sagt, weil ich bin ja genauso wie du, ich habe ja auch eigentlich keine Ahnung vom Schiedsrichter-Dasein sozusagen, deshalb wollte ich mir mal seine Meinung anhören. Mhm. Und so aus, ich sag mal, aus unserer Fansicht kann man natürlich auch definitiv sagen, dass das Einstellen von Florian Kahrt, also wie gesagt, da kann man da wie Speedy Gonzales da von rechts vom Bild reingelaufen, wo ich schon dachte, Alter, Alter, was hat der denn jetzt so vor mir? Und dann so da einzusteigen, in der ersten Szene muss ich sagen, oder in der realen Geschwindigkeit ist meine Meinung definitiv rot. Mhm. Und wenn man aber die Zeitlupe sieht, also wie gesagt, das ist auch wieder nur meine persönliche Meinung, sieht man natürlich schon, dass er klar den Ball spielt. Aber wie Tino schon sagt, es geht ja um den Ansatz. Ne? Und wenn man nur den Ansatz nimmt, ist es halt definitiv klar rot. Ne? Weil andersrum gesehen, guckt ihr das mit Silvio an. Silvio geht in den Bereich des gegnerischen Teams in den Teambereich und kriegt dafür eine rote Karte. Wo ich mir sage, okay, ja, ein bisschen affig. Ne? Das ist so meine Ansicht und Meinung.
Ja, wobei ich aber meine, dass Silvio Banker die rote Karte, also der ist der nicht irgendwie auf die Pelle gerückt? War da nicht irgendwie was mit am Schlawittchen also gepackt so, oder sowas?
Naja, hat der den Spieler da von Lautern ein bisschen mit zurückgehalten, weil der da so ein bisschen durchgedreht ist. Ich komme jetzt nicht gerade auf seinen Namen, ich glaube Klingburg vielleicht, kann ich nicht genau sagen. Aber das war jetzt das so, was ich der Meinung war, gelesen zu haben, dass aufgrund dessen er die rote Karte gekriegt hat. Mhm. Tino, korrigiere mich, wenn das falsch ist.
Er hat in der gegnerischen Coaching Zone überhaupt gar nichts zu suchen.
Und das ist immer rote Karte.
Das ist Tabubereich und er nimmt da Einfluss auf das Spiel aus der gegnerischen Coaching Zone und das ist halt in dem Fall aus der Situation heraus dann eigentlich eine dankbare rote Karte ihm. Also es gibt da was willst du da verwarnen? So wie er dazu zu Rate geht, selbst wenn er zum Schutz seines eigenen Spielers und so alles schön und gut, aber er hat nicht nur das getan und in dem Fall ist Rot da ganz klar berechtigt.
Aber muss man nach der Logik nicht auch ein paar mehr Leute dann noch vom Platz schmeißen? Weil ich meine, Barisch war auch mittendrin. Gut, der ist jetzt halt Spieler, ist jetzt kein Funktionär, aber dann kam auch noch Ottmar Schork dazu.
Genau, das ist der Punkt. Barisch
Barisch
war ja in dem Fall dann quasi dann so als, der war tatsächlich als Schlichter da und der Co-Trainer genießt natürlich andere Rechte als den Spieler, der ausgewechselt ist.
Okay, ja. Trotzdem insgesamt einfach auch ärgerlich. Also fand ich dann auch schade insgesamt, dass dann so ein rassiges Spiel dann auch so ein Highlight kriegt irgendwie. Ne? Aber ja, spricht im Endeffekt ja dann auch für die Emotionen, die dann mit im Spiel waren. Und ja, genau. Ja, das war Lautern aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, gibt es noch andere Dinge, die wir irgendwie ansprechen müssen? Stadionatmosphäre könnten wir vielleicht nochmal ganz kurz anticken, fand ich nämlich cool. Also jedes Mal, wenn es da ein bisschen besser war für Lautern, dann ging es da auch richtig ab. Und ich bleibe ja dabei, jetzt habe ich letzte Woche ja auch gesagt, ich finde es einfach wirklich, wirklich, ja, eigentlich fast schon dramatisch, dass in diesem Stadion Drittliga-Fußball gespielt wird. Jetzt kann man über Lautern und deren wirtschaftliches Handeln mit allem drum und dran sagen, was man will, aber also für mich, jetzt mache ich mich wahrscheinlich unbeliebt bei vielen Leuten, aber für mich ist das schon auch einfach einer der Tempel so, die man haben kann im deutschen Fußball. Und ja, das, also stell dich mal vor, da sind 50.000 und die machen richtig Rabatz. Das ist doch geil. Also, ne, irgendwie. Nun ja. So, jetzt sind hier lauter erhobene Hände. Aber ja. Ich glaube, ihr meldet euch einfach immer noch. Ja, das ist okay. Also das passt für mich schon. Ich fand das ja damals, als wir da 2018 oder 19 war es, glaube ich, 2019 da waren, fand ich es ja auch cool, atmosphärisch. Und kann das auch gut trennen. Also für mich, also ich kann schon irgendwie gut sagen, ja, in dem Stadion gibt es halt Potenzial für richtig geile Stimmung und kann den Verein dann trotzdem doof finden. Also insofern ist das schon für mich auch alles völlig okay. Okay, dann, wenn es jetzt von euch nichts mehr gibt, was wir noch zu Kaiserslautern unbedingt besprechen müssen, würde ich sagen, machen wir da einen Deckel drauf auf das 2-2. Ich glaube, 12 Spiele sind jetzt noch in der dritten Liga. Ich bleibe auch dabei, dass wir die Liga nach oben verlassen werden am Ende der Saison. Da kann jetzt eigentlich wirklich kaum noch was schiefgehen. Irgendwer hatte doch heute im Discord auch schon mal ausgerechnet, warum wir irgendwie Ende März tatsächlich aufsteigen können. Ja, naja, und das wirft die Frage auf, die wir ja auch bei uns im Unterstützer-Channel diskutiert haben, schon so ein kleines bisschen und weil ich jetzt sehr, sehr gespannt bin, wie wir das jetzt hier besprechen, ob denn der Club, wenn es dann nächste Saison in die zweite Liga geht, Stand heute für den Weg besser gerüstet ist als als 2018, wo es ja ganz verschiedene Gründe gab, warum es dann irgendwie nicht, nicht gereicht hat für den Klassenerhalt. Genau, da interessiert mich natürlich auch wieder eure Perspektive. Also, was glaubt ihr? Stehen wir besser da? Stehen wir einfach nur anders da? Mit welchem Gefühl würdet ihr aktuell jetzt in die zweite Liga gehen? Jetzt muss ich wieder irgendwen finden, der was sagt. Wahrscheinlich
Sebastian. Es traut sich wieder niemand was zu sagen.
Ja, ich würde anfangen. Ja, es kristallisieren sich hier gewisse Diskutanten heraus tatsächlich. Ja,
ja, ich diskutiere gerne, das sagt meine Frau auch immer.
Tino hat auch schon die Hand gehoben halt, also das wird, das läuft. Also, Sebastian, hau raus, was glaubst du?
Ja, also ich glaube, rein sportlich gesehen stehen wir bedeutend besser da als 2018. Also alleine schon die Spielanlage, die wir jetzt durch Tietz haben, das ist ja echt Wahnsinn. Ne? Also das ist so mein Empfinden. Was natürlich strukturell dahinter ist, kann ich schlecht beurteilen, weil ich mich damit relativ wenig befasse. Aber rein von der Mannschaft her sehe ich das so, dass wir eigentlich, denke ich mal, locker Mittelfeld in der zweiten Liga mitspielen können. Aber ich muss dazu sagen, meine Euphorie, ich sag mal, hält sich nicht in Grenzen, aber ich gehe immer noch ein bisschen mit Demut ran an die ganze Sache. Wo ich gesagt habe, schon am Anfang der Saison, dass wir definitiv aufsteigen werden. Aber die Euphorie will noch nicht ganz so raus, ne? Weil man ja die letzten 2 Jahre hat man ja gesehen, waren wir ja kurz vorm Abstieg ins Nichts wieder. Ne? Und deswegen bin ich immer noch ein bisschen demütig. Wenn es soweit ist, alles safe ist, dann freue ich mich auch riesig. Aber bis dahin, ja, von Spiel zu Spiel denken.
Katsching. Da klingt es nicht schlimm. Phrase. Ist überhaupt nicht schlimm. jede Phrase von euch kommt jetzt hier auf die Gäste, Gäste-Rubrik, aber das passt ja. Ja, okay, jetzt sind hier, gibt es ja noch ein paar mehr Hände. Also, Tino hat sich als nächstes dran, dann haben wir Stefan und Michael auch. Also, Tino.
Also, ich würde behaupten, solange wir mit Titz weiterhin an Bord haben, dass wir weiterhin gut aufgestellt sind, was die sportliche Situation angeht, was den Überblick angeht. Ich glaube, sollte sich an dieser Personalie tatsächlich was ändern, dann kann es ganz, ganz, ganz schnell ganz anders werden. Ich hoffe auch, dass die Vereinsführung lange Zeit einen kühlen Kopf behält und vielleicht anders reagiert als damals bei der Hertel-Situation, wobei das natürlich ganz andere Vorzeichen waren als ich selbst. Was ich aber rein infrastrukturell, muss ich sagen, weiterhin sind wir relativ schlecht für die zweite Liga ausgerüstet. Wenn ich daran denke, dass wir weiterhin dieses Trainingszentrum, was da jetzt entstehen wird, weiß ich nicht, inwiefern man das benutzen darf und kann und soll. Das wird natürlich aber auch in der Form natürlich nicht fertig sein, wenn es nachher soweit sein sollte. Und ich finde es weiterhin keine gute Sache, irgendwelche Spieler an die Elbe zu locken und die dann nachher im Nemo dann sich die Woche über trainieren zu lassen, im Eingangsbereich und so. Ich finde, was die Infrastruktur angeht, sind wir weiterhin kein guter Verein, der irgendwo mit Werbung machen kann.
Ja, das sind dann, genau, es sind sozusagen schon zwei Felder, die man da wahrscheinlich trennen muss. Mir fiele dann auch noch ein drittes ein, also sozusagen sportlich, infrastrukturell, dann so personell hinter den Kulissen. Vielleicht kommen wir noch auf ein paar Sachen mehr, aber den Stefan holen wir jetzt auf jeden Fall erstmal mit rein.
Genau, also ich kann das mit den Trainingsbedingungen bestätigen. Also wenn man gestern das Schauspiel beobachten konnte, wenn es dann hieß, ab zum Krafttraining und dann die Spieler sich wirklich begeistert, sich auf den Weg zum Demo machen, um dann dort wirklich in dem Außenbereich zu trainieren. Also da muss auf jeden Fall was passieren. Und das ist halt immer noch die große Frage, was ja eben schon gesagt wurde, welche Nutzung wir dann haben bei dem Trainingszentrum, was da gerade entsteht. Was natürlich schon perfekt wäre, wenn man da irgendwie Räume abbekommen könnte, die man dafür nutzen könnte. Sportlich sieht es ähnlich. Solange wir den Trainer haben, habe ich ein gutes Gefühl. Man muss halt schauen, wie lange er auch noch Lust hat. Ich denke mal schon, also wenn es auf die Glas wird, den Vertrag verlängern. Die Frage ist, was dann für eine Perspektive dann über die Saison für ihn dann da ist. Ob dann eventuell die ersten anderen Vereine dann anklopfen. Vielleicht kommt Hamburg nochmal um die Ecke, wenn sie den Aufstieg bis heute immer noch nicht geschafft haben. Und ja, das ist so das, was ich gerade sehe. Also es hängt ziemlich viel vom Trainer Christian Tietz ab. Was aber auch zu verstehen ist, weil wenn man sich den Rest im Verein anschaut, klar, mit Ottmar Storck haben wir da ordentlich Kompetenz bekommen, aber ansonsten ist da nicht wirklich viel vorhanden. Ich denke mal, Mario Keine wird vielleicht auch noch zur Sprache kommen. Das ist momentan recht ruhig. Ist wahrscheinlich einfach, weil der Erfolg da ist. Aber wenn es dann doch mal wieder ein bisschen kriselt und Probleme gibt, dann zeigt er halt sein wahres Gesicht. Und dann ist die Frage, was passiert dann wieder?
Ja, ich glaube, bei dem Thema Mario Kalnick liegt das, glaube ich, einfach gerade eher an der Struktur, dass er eben wirklich sich mit den kaufmännischen Sachen derzeit eben befasst und Ottmar Schork den sportlichen Bereich verantwortet und damit eben auch das Gesicht eigentlich der sportlichen Entwicklung ist. Also das ist jetzt so mein Gefühl irgendwie. Aber ich glaube, du meinst das auch eher in Richtung, sozusagen in Richtung Kritik und so. Also sprich, wenn es irgendwie schlechter läuft, dass dann auch Mario Kalnick quasi wieder stärker mit in die Kritik einbezogen wird. Ne? Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sehr, sehr gut sein. Das stimmt. Ja, Michael, hau raus.
Ja, Grüße erstmal in die Runde. Ich habe ja noch gar nichts gesagt, deswegen, ich hoffe, man versteht mich gut.
Ja, klingt gut.
Perfekt. Ich würde gerade vor dem Thema so die Strukturen und sowas mal ein bisschen abgehen, sondern nur den Fokus auf die Mannschaft legen. Mhm. Tatsächlich haben wir viele Jungs drin, die noch jung sind, bissig sind, viel vorhaben. Ich sag mal gerade so, der Andi Müller, der ja im Endeffekt noch 21 ist, Artig ist auch noch 26, Ito 25. Ich meine, die sind alle noch relativ jung. Die wollen auch noch ein bisschen was erreichen. Also nichts im Vergleich zu der damaligen Mannschaft, die aus der Regionalliga aufgestiegen ist, in dritte Liga, dann in eine zweite Liga aufgestiegen ist. Glaube ich nicht, dass da nicht der Biss hinter war. Aber ich glaube, die Jungs, ich glaube, die Nicole hat es auch gesagt, wie ist der andere Podcast, habe ich jetzt vergessen.
Neues Mühleplatz.
Ja, genau. Da hat sie das auch so ein bisschen gesagt, dass viele so ein bisschen am Zenit ihrer Karriere gewesen sind und so vielleicht dieses letzte Quäntchen auch Glück noch gefehlt hat, am Ende des Tages dann sozusagen die Liga zu halten. Ich glaube, wenn man es nur auf die erste Zweitligasaison sehen würde, wenn wir da stehen, glaube ich, dass wir gar nicht so weit unten, vielleicht auch gar nicht so in der Mitte, vielleicht sogar auch ein bisschen weiter oben mitspielen könnten. Meine Meinung.
Mit der aktuellen Truppe, meinst du?
Mit der aktuellen Truppe, genau. Ja. Wenn wir die so zusammenhalten können und wenn die so zusammenbleiben.
Naja, das ist, also ich frage mich die ganze Zeit auch so ein bisschen, was hat sich eigentlich verändert so seit 2018? Und im sportlichen Bereich gehe ich völlig d'accord, bin ich bei euch, weil ich glaube, dass da, also abgesehen von dem Potenzial, was in der Mannschaft steckt und der Art und Weise, wie ja jetzt schon Fußball gespielt wird beim FCM, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor ist, dass wir, und wenn ich das jetzt sage, möchte ich gleich vorausschicken, dass das nicht die Leistung von Jens Hertel in irgendeiner Form schmälern soll, aber ich glaube schon, dass es für uns durchaus ein Vorteil ist, wenn wir mit einem Trainer in die zweite Liga gehen, der in der zweiten Liga auch schon mal gearbeitet hat. So. Und das ist ja mit Christian Tietz der Fall. Also das ist sozusagen ein Unterschied, den ich, also von vielen, aber ein Unterschied, den ich halt sehe zu 2018, da sind wir im Prinzip mit einer Truppe hochgegangen, da hatte keiner Zweitliga-Erfahrung, also durch die Bank, also auch, das kann man dann auch auf die strukturelle oder auf die Funktionärsebene, kann man das genauso tun, da muss man ja auch nochmal sagen, dass also zum Beispiel das Präsidium und eben die sportlich Verantwortlichen da und so weiter, die sind ja im Prinzip alle mit dem Erfolg auch mitgewachsen und fanden sich dann irgendwann in der zweiten Liga wieder. Jetzt haben wir eben die Situation, dass wir mit Christian Tietz jemanden haben, der da schon mal gearbeitet hat, Ottmar Schork genauso, und ich glaube, das ist wichtig so, um uns da entsprechend zu halten und verschafft uns, wenn man das jetzt mit der Mannschaft von 2018 nochmal vergleicht, glaube ich, auch einen Vorsprung. So, Marcel.
Ja, zum Punkt, dass Tietz schon mal in der zweiten Liga gearbeitet hat, ja, ich glaube für 10 Spiele oder so beim Hamburger SV, also das ist jetzt nicht so die Mega-Erfahrung, aber ich denke mal, von seinen Fähigkeiten ist er auf jeden Fall ein zweitligareifer Trainer. Also irgendwie ist das für mich der, bis er bei uns die Erfolge geholt hat, eigentlich der unterschätzteste Trainer vielleicht im deutschen Profifußball. Ja, weil davor hat er beim HSV ziemlich schnell das Vertrauen entzogen bekommen. Bei Essen, da hat er kein Jahr voll arbeiten können. Und jetzt zeigt er wirklich, was er kann und was er aus seiner Mannschaft machen kann, wenn er mal mit der wirklich über ein Jahr zusammenarbeitet und wie er die Mannschaft dann auch nach seinen Vorstellungen dann eben aufstellt und entwickelt. Und dass eben auch dann so viele junge, entwicklungsfähige Spieler dabei sind, hatten wir 2018 auch teilweise mit Niemeyer, mit Kosti, waren auch junge, talentierte Spieler, aber man sieht auch während der Saison jetzt auch schon, wie manche Spieler sich weiterentwickeln. Ein Shaker, ein Conte entwickelt sich auch irgendwie immer weiter und da sind noch viele Jungs im Kader, die vielleicht auch noch einen Schritt weitermachen können.
Ja, das glaube ich auch. Ich finde das Argument von vorhin mit der, ich glaube, Michael hat es gesagt, bin jetzt aber gerade gar nicht sicher, mit der Frage, ob die Mannschaft, die damals in die zweite Liga aufgestiegen ist, ob das sozusagen deren Champions League-Ding war und also irgendwie klar war, dass das jetzt quasi die, also sozusagen das Maximale ist, was wahrscheinlich sportlich geht und ob sich das nicht auch dann auf die sportliche Leistung ausgewirkt hat, finde ich einen total interessanten Gedanken, kann ich jetzt aber gerade nicht zu Ende denken, muss ich mir nochmal in Ruhe Gedanken drüber machen. Aber genau, das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch nochmal ein großer Unterschied. Ihr habt jetzt gerade schon gesagt, dass es eben aktuelle junge Spieler, also viele junge Spieler gibt, die da halt noch sehr, sehr, sehr viel mehr zeigen können und das wahrscheinlich auch werden und mit Christian Tietz einen Trainer haben, der das offenbar auch kann und der auch quasi, ja, schon, ich weiß nicht, ob man da freie Hand sagen kann, aber er hat ja schon viele, also zusammen mit Ottmar Schork, viele Gestaltungsmöglichkeiten so und das scheint ein Arbeitsumfeld zu sein, was für ihn auch gut funktioniert. Also ich glaube tatsächlich, dass wir da wirklich zumindest auf der sportlichen Ebene etwas besser gewappnet sind. Strukturell oder personell, so hinter den Kulissen, können wir jetzt auch nochmal überlegen, was hat sich da eigentlich getan? Da ist das Präsidium tatsächlich, mit Mario Sowislo, der ist jetzt neu dazugekommen, aber ansonsten Peter Fechner war 2018 schon da, Hagen Hoffmann auch, Dirk Weber auch. Aufsichtsrat hat es jetzt auch nicht so furchtbar viele Veränderungen gegeben, so, aber da gibt es jetzt im Prinzip auch die Erfahrung dieses Zweitliga-Jahres, was man wahrscheinlich auch, was wahrscheinlich, also ganz sicher, ganz große Sicherheit auch eine positive Geschichte ist. So, und vom Ganzen drumherum, das habt ihr jetzt eigentlich schon gesagt, ne, also Rahmenbedingungen, Infrastruktur, da sind wir im Prinzip jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel weiter im Prinzip, aber wie schätzen ihr das ein bezüglich der, ja, ich sag mal, der personellen Abhängigkeit? Also ich glaube, was wir schon festhalten können ist, wenn wir jetzt aufsteigen und Christian Tietz und Ottmar Schork aus was auch immer für Gründen beispielsweise nächste Saison entscheiden würden, sie möchten jetzt nicht mehr in Magdeburg arbeiten, dann würde ich das problematisch finden, weil ich glaube, das fiel eben wirklich weniger an sozusagen einer grundlegenden Philosophie oder so, als vielmehr eben genau an diesen beiden Personen hängt. Wie seht denn ihr das? Und ist das überhaupt ein Problem, dass es halt, dass wir halt sehr, sehr abhängig sind von spezifischen Akteuren, Tino?
Wie gesagt, ich glaube, den Verlust von Christian Tietz könnten wir weitaus schlechter vertragen als den von Ottmar Schork.
Glaubst du? Warum?
Weil ich der Meinung bin, dass das Erfolgsrezept nicht Ottmar Schork eingeführt hat, sondern das hat tatsächlich den Christian Tietz weitaus mehr. Man sieht, dass die meisten Einkäufe Hamburger Slang haben, dass da eine ganze Menge ist, die er aus seiner alten Vergangenheit kennt und wo halt auch wirklich mit einem ganz klugen Trainerkopf halt auch Transfers getätigt wurden, die ich der Meinung bin, also die ich mir in meiner Situation einbilde, in Ottmar Schork nicht zutraue.
Okay, jetzt gehen hier wieder Hände hoch. Das könnt ihr natürlich jetzt an den Empfangsgeräten nicht sehen, aber ich kann die Reaktion sozusagen live messen. Das ist ja total geil. Sebastian meldet sich dauerhaft, deswegen weiß ich jetzt nicht so genau, wie ernst ich das nehmen muss. Wenn ich dich jetzt irgendwie hüfthoch wegrätsche, quatschst du einfach dazwischen. Ja, ich würde jetzt sonst nämlich einfach nochmal Michael das Wort. Das
ist alles gut, nimm mal die anderen dran.
Das Wort übergeben.
Schon genug.
Ja, also ich würde ihm da tatsächlich auch zustimmen. Der Verlust von Tietz wäre wahrscheinlich deutlich schlimmer. Also er hat eine Philosophie, die ja vom ersten Tag an erkennbar war. Und selbst als er die ersten drei Spiele ja verloren hatte, ist er ja dieser Linie treu geblieben. Also wo sich vielleicht der eine oder andere schon gedacht hat, so ach du meine Güte, ne, jetzt haben wir einen neuen Trainer geholt. Und am Ende des Tages kommt wieder nichts raus, ist er aber trotzdem dieser Linie treu geblieben. Und das wurde ja eigentlich von Spiel zu Spiel besser. Mhm. Und an dieser Linie, finde ich zumindest, hat sich ja auch durch diese Saison nicht viel geändert, sondern wurde ja immer bloß noch ein bisschen nachgebessert. Und ich sag mal, die Jungs auf den einzelnen Positionen werden auch immer besser. Und ich sag mal, wenn wir jetzt die Positionen auf rechts außen haben mit Conte und Schicker und wir jetzt überlegen, nehmen wir jetzt lieber den einen oder den anderen. Ich meine, das ist ja dann, spricht ja dann auch schon für sich, dass wir dann auf bestimmten Positionen so gut besetzt sind, dass wir, ich sage mal in Anführungsstrichen, nicht wissen, wen wir von beiden nutzen sollen, ja. Mhm. Und das geht auch von Tietz aus, finde ich.
Mhm. Ja. Ja, also ich bin da tatsächlich auch bei euch zu sagen, das würde, da würde ich noch größere Bauchschmerzen haben. Und bei Ottmar Schork bin ich einfach, also das kann ich einfach nicht einschätzen, ne? Inwiefern, also er da Transfers zu verantworten hat und so weiter. Ich nehme aber Christian Tietz und Ottmar Schork tatsächlich auch als, also für mich so ein bisschen als Einheit wahr, mit unterschiedlichen Aufgaben jetzt auch in der Entwicklung der Mannschaft. Aber das, also für mich geht das Hand in Hand und deswegen glaube ich, dass beide personell eben einfach ja, ihm einfach wichtig sind und ja, wir da uns, zumindest was die sportliche Entwicklung betrifft, aktuell sehr glücklich schätzen können, dass wir beide haben. So, Tino nochmal, oder? Oder bist du einfach nur, meldest du dich einfach nur immer noch?
Ich kann nicht loslassen. Nee, also ich habe mich nicht weiter gemeldet.
Achso, genau, alles gut. So, was geht jetzt hier im Chat, okay, im Chat schauen Leute Champions League, das finde ich auch, auch okay. Einige Thomas-Vibes auf jeden Fall hier im, in der Aufnahme, das ist alles cool. Stefan.
Genau, ich habe noch was, ich habe jetzt mal gerade nebenbei geschaut, weil ich auch noch wichtig fand, welche Zugänge wir damals hatten nach unserem Aufstieg.
Ja.
Weil ich finde das auch wichtig, gerade für die Perspektive für die nächste Saison, dass wir da auch noch entsprechend nachbessern. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, also wir hatten da nicht wirklich gut auf den Transfermarkt zugriffen. Also klar, wir hatten unseren Marius Bilder, das war natürlich schon der Königstransfer, den wir da bekommen hatten. Enrico Preising hatten wir damals geholt. Tobias Müller kam übrigens dann damals aus Halle. Dann ansonsten war schon sehr dünn. Da kam ein sogenannter Manfred Quattro, kam dann noch ein Herr Berischer, dann die Bahnschranke aus Braunschweig, der Torwart von damals, Joe Abuhana und Ignowski. Also das finde ich auch als wichtigen Punkt und da ist die Hoffnung schon, dass wir mit Tietz und Ottmar Schork da vielleicht so ein besseres Händchen haben auf dem Transfermarkt, um da vielleicht noch nachzubessern, weil ich glaube, dass da gibt es auch noch Bedarf bei uns im Kader und das ist, denke ich mal, groß abhängig, wie es dann in der nächsten Saison laufen wird.
Mhm. Wo würdest du, also wenn du, wenn man dir jetzt einfach einen großen Sack voll Geld hinstellt und sagt, kauf einen Spieler für den FCM, für die zweite Liga, welche Position würdest du als allererstes anfassen?
Auf jeden Fall die beiden außen hinten.
Ja, du kannst nur einkaufen.
Okay. Also ich könnte nur einen, gut, dann würde ich wahrscheinlich beim Kollegen Bell nachbessern. Weil ich glaube, der wird für die zweite Liga zu schwach sein. Mhm. Interessant ist auch die Frage, wie es bei uns mit der Innenverteidigung aussieht. Ob ein Alexander Bittroff da auch nochmal mit, vielleicht auch mit seinem Alter und auch mit seiner vielleicht nicht so vorhandene Schnelligkeit in der zweiten Liga gut zurechtkommt. Mhm. Auch ein Tobi Müller, weiß ich nicht. Ich fand, damals hat er in der zweiten Liga auch schon ein bisschen Probleme gehabt. Vielleicht ist er jetzt einfach reifer und erfahren, dass er vielleicht doch besser ist. Also das sind so auf jeden Fall so für mich die Baustellen. In der Offensive überhaupt nicht. Also da, glaube ich, sind wir super aufgestellt. Mhm. Aber halt wirklich hinten im Defensivbereich und auf den Außen, ja.
Ja, ich überlege gerade nochmal, wir haben eigentlich schon, wenn man so guckt, eine ganz geile Achse, ne? Also wenn ich jetzt mal annehme, dass Dominik Reimann auch in der zweiten Liga ein veritabler Keeper sein kann, und ich dann mal nochmal davon ausgehe, dass Tobi Müller vielleicht gesetzt ist, Bittroff daneben, interessanter Punkt, könnte man sicherlich drüber streiten, bin ich auch nicht so sicher. Dann hast du davor Andi Müller, der auf jeden Fall zweite Liga können wird, bin ich mir ganz sicher. Auch Amara Conde mache ich mir eigentlich keine Sorgen, beziehungsweise fände ich spannend, ihn dann mal zu sehen, so von hinten nach vorn jetzt mal gedacht. Ja gut, und offensiv Barış Artık, der hat natürlich in der dritten Liga deutlich mehr Räume, als er die in der zweiten Liga kriegen wird, aber der kann mit dem, was er kann, sicherlich auch in der zweiten Liga das eine oder andere Tor machen. Und der Kollege Ito, also da weiß ich ja auch nicht, wie ihr den seht, aber ist ja eine Augenweide, der Bursche, und das wird auch funktionieren. Also da hat man, glaube ich, schon ein ganz gutes Korsett, was, glaube ich, also um das herum du bauen kannst, ne, so. Und die Linksverteidigerposition würde ich auch sagen, wäre jetzt wahrscheinlich, also wenn ich scouten müsste, wahrscheinlich auch ein Fokus. Aber ansonsten, na gut, Rechtsverteidiger hast du Obermeier. Also ja, würde ich so aus einer sportlichen Mannschaftsentwicklungsperspektive sagen, ist das erstmal ein ziemlich guter Grundstock auch. Ja, jetzt bin ich nicht sicher, ob Marcel noch mal was sagen wollte gerade dazu. Dann
ja, also ich sehe es auch so, dass wir eigentlich eine gute Achse, eine gute Mannschaft haben, die auch noch weiter entwicklungsfähig ist mit allen Spielern, die schon genannt wurden, Andi Müller, Kondé, Schuler, Checker und so weiter. Dahinter ist halt auch die Frage, was passiert mit den Spielern, die jetzt so ein bisschen hinten dran sind, aber auch noch jung sind. Knoss, Lechelmann, traut man denen den Sprung noch zu in den Zweitliga-Kader oder muss man da also doch schon Zweitliga-erfahrene gestandene Leute auch gerade für die Abwehr holen, die dann auch ja auch den Stammkräften Konkurrenz machen können und ja gerade auch so linke Seite mit Bell, ob es bei dem noch reicht für die zweite Liga. Also da wird sicherlich noch ein Prozess stattfinden, wenn wir dann bestimmt auch bald frühzeitig Planungssicherheit haben, dass man dann sieht, wer kann es schaffen, wer erfüllt die Anforderungen, die man für die zweite Liga braucht und wo gibt es noch Nachholbedarf. Mhm. Aber speziell in der Offensive sind wir hervorragend aufgestellt, denke ich mal. Und Ito ist ein absoluter Vorgriff schon auf die zweite Liga. Der kann da sofort auch mit starten, wenn wir dann in die zweite Liga starten. Und ansonsten sind wir da schon sehr, sehr breit und gut aufgestellt.
Ja, ich reagiere jetzt, glaube ich, seit einiger Zeit immer schon allergisch auf dieses Argument gestandene Spieler. Verstehe, woher das kommt und ertappe mich auch dabei, das immer mal wieder zu denken. Denke dann aber so an die Müller, Marius Bülter, so Leute. Also ich meine, ich glaube, der Jeremy hat es jetzt im letzten Podcast gerade bei Neues vom Krügelplatz halt auch gesagt. Der Andi Müller kam mit der Empfehlung von, glaube ich, 4 Regionalligaspielen. Rest ist bekannt. Also ja, im Prinzip brauchst du halt gute Spieler, die in dem Team und in der Konstellation noch klicken und funktionieren. Aber also wie das Argument gemeint ist, weiß ich natürlich schon. Also schon Leute mit auch Erfahrung und der entsprechenden nachgewiesenen Qualität. Aber vielleicht zaubern wir ja jemanden aus dem Hut, der plötzlich dann in der zweiten Liga wieder auch wieder richtig fetzt. So, Tino und Stefan sind jetzt, glaube ich, nochmal neu eingestiegen in die Diskussion. Tino, los geht's.
Ich wollte nochmal dazu sagen, dass ich das immer schön finde, wenn wir uns zu unterhalten, wenn wir gerade noch so als stark oder schwach genug oder so empfinden. Ich wollte auch nochmal sagen, die Jungs selbst müssen auch Bock haben, hier bei uns zu spielen. Und ich glaube, da ist eine ganze Menge, was sich da in Zukunft wegbewegt von uns. Und die Jungs spielen weiterhin nicht nur gerne bei uns, weil es bei uns schön laut ist im Stadion oder so, sondern die kriegen auch richtig beinharte Angebote. Und die müssen auch, wie gesagt, woanders können die halt auch viel interessanter trainieren, haben ganz andere Perspektiven und haben auch ganz andere Möglichkeiten, die da sind. Wenn du halt solche Saisons hinlegst, wie wir sie gerade tun, dann machst du gerade bei anderen Vereinen richtig viele Fässer auf und da haben die dann auch ganz andere Angebotssituationen als bei uns. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig zu sagen, naja, bei dem reicht es immer noch, bei dem reicht es nicht, für den ist es schwierig oder so. So ein Andreas Müller, ich glaube, der kann mit einem Lächeln ganz woanders hingehen und das ist dem, glaube ich, dann halt, auch wenn wir das immer halt so romantisch sehen, dem ist das scheißegal, was der da für ein Trikot anzieht.
Ja, das wäre so eine Frage, aber das kann man eigentlich auch immer nur den Leuten, die es betrifft, dann halt beim Bierchen so nebenbei mal stellen, wie das halt irgendwie so ist. Aber ja, man kann die These natürlich vertreten, ne, dass das quasi für die einfach Stationen sind, das ist ein Arbeitsplatz und wenn sich eine bessere Variante ergibt, dann geht man auch woanders hin. Ich glaube schon, aber auch, dass du als Spieler, der jetzt unter Christian Tietz spielt und da auch seine Chancen bekommt, das dann vielleicht auch zu schätzen weißt und dann eben auch entsprechend bleibst. Ne? Stefan?
Genau, das wollte ich eigentlich auch noch gerade erwähnen. Also das ist natürlich auch noch entscheidend, ob es eventuell noch Angebote gibt für die aktuellen Spieler, also gerade für die Spieler, wo wir glauben, dass die in der nächsten Saison uns weiterhelfen würden auch. Darum ist es halt umso wichtiger, dass der Aufstieg so schnell wie möglich auch dann halt abgesichert ist, dass es dann auch da mit in die Vertragsgespräche gehen kann. Wenn man mal schaut, beim letzten Aufstieg hat uns der Tobias Schwede zwar verlassen, auch so eher mit dem Argument, ja, dass Paderborn ja da so die besseren Trainingsbedingungen hat, war für uns, fand ich, auch ein herber Verlust, weil ich glaube, so stark wie er bei uns gespielt hat, hat er ja im Nachgang nicht mehr auch woanders gespielt. Und auch in der letzten Saison hat uns ja auch unser ehemaliger Torwart Behrens dann auch verlassen. Und da kam ja jetzt im Nachgang eigentlich auch daraus, dass es ja in Darmstadt unterschrieben hat, weil zu dem Zeitpunkt einfach für uns noch gar nicht klar war, ob wir den Klassenerhalt schaffen werden und wo es überhaupt hingeht. Ich glaube, hätte er dann ein paar Wochen später nochmal entschieden, hätte er sich wahrscheinlich vielleicht doch für uns entschieden. Das kam dann so ein bisschen raus bei einem Interview, was er gegeben hatte. Ja, also das wird dann schon spannend, was da für Angebote noch kommen. Warum ist halt wichtig, dass wirklich der Aufstieg so schnell wie möglich sicher ist, dass man da auch wirklich dann, ja, in die Vertragsgespräche gehen kann.
Ja, na, ich denke, dass der eine oder andere Akteur aber auch eine Klausel haben wird. Das ist ja eigentlich so Usus beim FCM, dass sich da Sachen dann auch irgendwie verlängern und ja, aber klar, ne? Also wir gehen jetzt, also ich habe jetzt auch gerade nochmal so drüber nachgedacht, dass wenn wir diesen Aufstieg irgendwie noch verkacken sollten, dass diese Folge, bei der wir uns jetzt episch lange darüber unterhalten, wie geil wir in der zweiten Liga sein werden, in die Geschichte eingeht als der größte Fail ever in irgendwelchen naja, Podcast-Diskussionen, aber da gehen wir jetzt einfach mal nicht von aus. Ja, wird eine spannende Sommerpause auf jeden Fall. Und man darf da wirklich gespannt sein, was da noch passiert. Aber ganz grundsätzlich, wie gesagt, habe ich jetzt eigentlich, also ich für mich, ein besseres Gefühl, was den Klassen, einen potenziellen Klassenerhalt in der nächsten Saison, also ich gehe anders rein. Ich gehe tatsächlich anders rein, ginge anders rein in eine nächste Saison in der zweiten Liga, als ich mit großen, großen Augen und viel, viel Vorfreude in die erste Zweitligasaison gegangen bin, wo ich dann schon so dachte, uah, mal gucken, was uns da so erwartet halt, ne? Aber das sind dann eben auch so die Erfahrungswerte, die man ja dann auch mitnimmt. Genau. Ja, gut. Also, wenn ich das jetzt hier so richtig verstehe, ist die Euphorie oder ist die Grundstimmung schon auch eher positiv? Wir trauen der Mannschaft schon zu, sich da auch, naja, zumindest nicht gleich wieder zu verabschieden, sondern auch eine ganz gute Rolle in der zweiten Liga zu spielen. Die Frage ist eben immer, das hatten wir ja auch im Discord so ein bisschen angetickt, kann man, also ab welchem Zeitpunkt sollte man sehr deutlich damit anfangen, quasi zu versuchen, das, was man hat, auch personenunabhängig hinbekommen zu können. Was ich damit meine ist, dass es halt schon auch cool wäre, wenn wir, naja, einfach eine Spielphilosophie etablieren würden oder eine, naja, ein Leitbild, eine Philosophie innerhalb des Vereins, die es uns eben ermöglicht und also mit dahinterliegenden Strukturen wie einem Scouting und so weiter, die es uns eben auch ermöglichen, naja, im Falle von personellen Wechseln in der sportlichen Verantwortlichkeit dann trotzdem noch ähnlich erfolgreich zu arbeiten, so, ne? Das wäre halt schon, glaube ich, eine Sache, die ich als Mitglied cool fände und die aber vielleicht, ja, in diesem schnelllebigen Business auch eine Utopie ist, ne? Also wahrscheinlich, also weiß gar nicht, wie das bei anderen Vereinen so ist, aber es hängt doch wahrscheinlich immer an irgendwie Einzelpersonen, die es dann halt machen, ne? Schwierig. Ja, also so das ganze Thema Leitbild und so weiter. Habt ihr da noch eine Idee zu oder seid ihr so zufrieden mit dem, was personell gerade läuft? Matthias, hau raus.
Ja, ich bin wieder da. Also ich finde die Konzeption Leitbild total spannend. Ich sehe es aber weniger für die Herangehensweise an Spieler, sprich an die sportliche Ausrichtung, was die Taktik angeht. Weil solche Leitbilder können sich, glaube ich, im europäischen Fußball nur ganz wenige Vereine leisten. Das hat sich Barcelona über lange Jahre geleistet. Mit ganz kleinen, ganz viel Passspielen und sich wirklich völlig losgelöst vom Trainer. Die haben im Grunde sehr ähnlich immer gespielt. Aber so ein grundsätzliches Leitbild dem Verein vorzugeben, das fände ich auch schön. Ich war auch immer ein Fußballromantiker, habe gesagt, lieber mit Jens Hertel wieder in die dritte Liga gehen, als ihn rauszuwerfen. Auf der anderen Seite haben sie alles versucht. Also ich glaube, das ist total schwer. Und so ein durchgehendes Leitbild, sage ich mal, von einer Jugendabteilung bis hin dann in die erste Mannschaft, das können sich, glaube ich, nur ganz, ganz wenige Vereine tatsächlich leisten. Und am Ende müssen sie es verantworten. Sie müssen es auch finanziell verantworten. Und muss auch ehrlicherweise sagen, jeder Abstieg heißt auch Arbeitsplätze, auch bei einem Verein weg. Und was hilft dir dein Leitbild, wenn du daran festhältst und am Ende wieder 10, 15 Leute vor die Tür setzt, weil dein Leitbild eben keinen sportlichen Erfolg bringt.
Oder wenn man sich sozusagen, ja, guter Punkt, ne? Oder wenn man sich halt quasi ans Leitbild klammert, des Leitbilds wegen und dann aber eben, ja, sportlichen Erfolg, so, ja, es ist schwierig, also bin ich bei dir, es ist total schwierig, das Argument mit den Arbeitsplätzen, völlig klar, und ich finde, wir können den Podcast an der Stelle auch beenden, weil wir es wieder geschafft haben, einen Verein der größten der Welt, einen Vergleich der größten der Welt mit, ja, so Clubs wie dem FC Barcelona hier auch unterzubringen und so, also das kann ich dann sozusagen jetzt auch von meiner Podcast-To-Do-Liste für heute streichen. Ja, ich weiß nicht. Ich bin da, wie gesagt, ich bin da wirklich zwiegespalten. ich glaube, man kann, also man tut auch ganz gut dran, sich halt auch immer an den an guten Beispielen und Leuten, die es eine Zeit lang mal besser gemacht haben, auch zu orientieren. Ich finde es nach wie vor trotzdem cool, bleibe ich bei, aber verstehe schon auch, dass da wahrscheinlich, also brauchst wahrscheinlich wirklich ein finanzielles und ein sportlich irgendwie solides Fundament, so habe ich dich jetzt gerade verstanden, um sozusagen dir den Luxus leisten zu können, ein Leitbild zu entwickeln, nachdem du dich dann auch richtest. Ja, ja, bleibt spannend. Trotzdem, wie gesagt, ist es, glaube ich, klug, auch nochmal so Werte festzuhalten, grundsätzliche Sachen festzuhalten, auch nochmal deutlich festzuhalten, was jetzt eigentlich der Stellenwert der Jugendarbeit im Verein ist, auch perspektivisch für die erste Mannschaft und so weiter. Das würde jetzt für mich zu seinem Leitbild auch mit dazugehören. Und sich das halt dann eben einfach auch als Verpflichtung aufzuerlegen, zu sagen halt hier, wir vertreten diese und jene Dinge und bestimmte andere Sachen machen wir halt nicht. Naja, aber auch vielleicht auch ein strukturelles Problem. In einem Verein wie unserem, wo ja auch die Geschäftsstelle nicht aus 100 Leuten besteht, sondern aus ein paar wenigen, die da tapfer einen richtig guten Job machen. Nun gut, wie kommen wir jetzt von unseren Potenzialen in der zweiten Liga zum Thema Europa-Rosarium Sangerhausen? Wenn die überhaupt in Sangerhausen sind, weiß ich gar nicht genau, aber zum Thema Werbung. Vielleicht einfach, indem wir drüber sprechen. Es sei denn, ihr habt noch was zur zweiten Liga, sehe jetzt aber hier weiter erstmal keine Meldung. Marcel hat noch was, hau raus.
Nein, ich meine, weil du fragst, nach einer Überleitung fragst, wo es gerade um ein bisschen mal Leitbild ging, wollen wir jetzt erst auf Magdeburg in der Öffentlichkeitsarbeit auf Social Media ja so eine Werbeplattform sein für unsere Sponsoren und Partner. Das könnte man jetzt diskutieren.
Ja, das ist eine gute Idee und ist eigentlich dann auch ein gutes Das ist eine perfekte Überleitung, vielen Dank dafür. Also vielleicht nochmal so ein bisschen für den Hintergrund. Ich bin jetzt halt tatsächlich nur auf Twitter und ein ganz, ganz kleines bisschen auf Instagram unterwegs. Also ich kann jetzt nicht einschätzen, wie der Club da auch auf Facebook agiert oder so. Das könnt ihr vielleicht besser. Aber was mir einfach aufgefallen ist in der letzten Zeit, ist, dass diese Werbetweets vom FCM nach meinem Geschmack Überhand nehmen. Dolle negativ aufgestoßen. Das hatten wir letzte Woche hier auch schon. Ist mir eben der Glückwunsch-Tweet an den Präsidenten, der dann auch noch mit einer Werbung versehen wird. Ich finde, das gehört sich nicht. Ich finde, das macht man nicht. Und dann bin ich da so ein bisschen drauf abgegangen und habe halt mal so geguckt oder beziehungsweise ist es mir dann so ins Auge gesprungen. Es gab einen Tag, die Woche, gestern oder vorgestern, bin ich nicht ganz sicher. Da gab es, glaube ich, 6 Tweets vom Club zu dem Zeitpunkt, zu dem ich geguckt hatte, und davon waren 3 irgendwelche Werbegeschichten. Ich tue mich da dolle schwer. Thomas hatte im Unterstützer-Discord ja auch irgendwie dann sowas geschrieben, so auch in meine Richtung, willst du jetzt in die zweite Liga oder nicht? Was mich dazu brachte, dieses Thema hier mal zu diskutieren, also inwiefern ist das noch vertretbar? Müssen wir das machen? Muss der FCM jeden Blödsinn mitmachen? So, also ich fände es irgendwie cooler, wenn man sagen würde, also sowas wie, was weiß ich, diese NFTs oder so oder irgendwie bestimmte Sachen macht der Club halt einfach nicht und nutzt vielleicht seine Kanäle auch eher für Informationen für Fans und nicht unbedingt für Werbebotschaften. Und bin da natürlich jetzt auch total gespannt, wie ihr das überhaupt wahrnehmt halt. Also ist das vielleicht einfach auch auf meiner Seite, kann ja auch durchaus sein, ne? Einfach nur eine verzerrte Wahrnehmung und läuft vielleicht bei anderen einfach eher so mit durch. Also wie nehmt ihr das denn wahr, diese ganzen Aktivitäten, und wie gut oder schlecht findet ihr das denn?
Ja, ich find's einfach interessant, dass wenn man die Entwicklung halt einfach beobachtet, wie es halt mal war und wie es jetzt ist. Und wenn du halt andere Vereine in den anderen Ligen vergleichst, wie sich da so entwickelt hat, wie Werbung dazu gekommen ist und wie halt, da wurden Spieltage präsentiert, die Bratwürste wurden präsentiert, da wurde alles präsentiert und irgendwann ist dann halt wirklich alles schon präsentiert worden. Und jetzt ist es halt bei uns so, dass wir jetzt mal, das finde ich, über solche Medien wie zum Beispiel Twitter und Co., das ist natürlich daneben und das ist natürlich unsinnig. Und das Europa-Rosarium in Sangerhausen, beste Grüße dazu, das muss nichts präsentieren und da muss auch nichts dabei sein. Aber ich glaube, der Weg führt einfach nur daran, der führt einfach nur in diese Richtung. Und ich glaube, ein gewisses Maß an Erträglichkeit müssen wir schon entwickeln, was solche Geschichten angeht. Ich glaube, wir haben gar keine Wahl. Wir werden nicht drum rumkommen. Das Ganze ist und bleibt Kommerz. Das Ganze geht darum, um Geld zu verdienen. Und das Ganze wird immer damit funktionieren, Geld zu verdienen.
Und damit zerstört Tino hier gerade alle fußballromantischen Vorstellungen. Ja, aber wahrscheinlich hast du recht. Ich, ich weiß nicht, ich tue mich da super, super schwer mit Michael. Hau mal raus, hol mich ab.
Ja, also ich würde mich tatsächlich auch dazu anschließen. Also da hängt ja auch immer noch ein bisschen mehr dahinter, ja. Gerade was so diese ganze Geschichte mit den Goldpartner, Silberpartner und den ganzen Geschichten angeht, da hängt ja auch bei den Sponsoren dann noch ein bisschen was dahinter, ja. Und wenn wir dahin gehend sind, da, also da gibt's ja noch so diese Charge, dass man ja dann auch Werbung für Stellenangebote und sowas alles macht, ne? Mhm. Und dann wollen ja auch die Firmen angeboten werden, ja? Und deswegen wird ja überall dann halt, was weiß ich, präsentiert von dem und dem Sponsor und was weiß ich, neue Arbeitsplätze hier zu verschaffen oder neue, ich weiß gar nicht, was da alles bei Instagram und Facebook geschrieben wird. Also tatsächlich würde ich einfach dazu sagen, dass im Endeffekt wir damit leben müssen und dass das wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen zu übertrieben ist und dass man da einfach drüber wegsehen sollte. Also meine Meinung. Ich sehe das immer durch Instagram und Facebook. Dadurch, dass ich ja auch immer mal ein bisschen was da poste. Deswegen manche Sachen einfach drüber wegsehen. Ich glaube, das sollte man auch vielleicht nicht so speziell sehen.
Ja, ich glaube, was mich halt so stört, ist, wenn das sozusagen so merkwürdig eingebettet wird. Ne? Also was ich total gut finde, ist so diese, diese Stellenbörsensache, also dieses Neuzugänge gesucht und so, das finde ich total cool. Also da den Firmen auch die Gelegenheit zu geben, sich zu präsentieren und eben neue Leute anzuwerben und so weiter. Das finde ich komischerweise irgendwie sympathisch. Ganz, ganz schwierig finde ich halt eben, wie gesagt, Peter Fechner, alles Gute zum Geburtstag. Übrigens, tolle Geschenke gibt's im Europa-Rosarium Sangerhausen. So, also das geht für mich nicht. Das geht für mich irgendwie nicht. So, und dann denke ich mir so, warum? Ne? Also warum ist das so? Also der Punkt, dass die Partner präsentiert werden müssen und so weiter, ja, das ist irgendwie schon auch klar, aber oh nee, ich weiß nicht. Also der Kanal oder die Ansprache, ja, es ist, finde ich, problematisch. Aber jetzt hat sich Tino, glaube ich, dazu nochmal gemeldet.
Ich finde es immer noch wieder, also ich glaube, bei uns ist die Herausforderung einfach eine ganz andere als bei anderen Vereinen. Wenn du guckst, wir sind ein Drittligaverein, mitten von Wolfsburg, Braunschweig, Hannover, Berlin und Co. Alles ist drumherum und überall gibt es Möglichkeiten und Potenzial, das zu werbende Gut halt irgendwie darzubieten. Und dementsprechend glaube ich, nimmt man jetzt noch das, was man kriegt. Und die strukturschwache Region ist teilweise halt noch so weit gesehen, dass du halt auf das Europa-Rosarium oder halt die Harzer Bahn, alles Mögliche bist du halt angewiesen. Das musst du halt noch nehmen, ob du willst oder nicht. Und wenn das jetzt quasi der Preis ist, dass die Entwicklung zweite Liga vielleicht eine andere wird und dass da vielleicht auch andere Werbepartner sich zu Wort melden, die andere Werbemittel akzeptieren, dann ist das ein Weg, den ich da durchaus gerne mitgebe und den ich da auch vielleicht noch akzeptieren würde. Aber guck dir an, mein Lieblingsverein, was das Thema angeht, Hansa Rostock, die haben solche Probleme überhaupt nicht. Die haben weit und breit keinen Gegner, der eben irgendwelche Werbemittel abspenstig macht und die haben trotzdem mit dem Geld zu hadern und die haben so einen Scheiß nicht zu tun. Und bei uns ist es halt einfach sehr eng alles.
Ja, klar, dieser sportliche Erfolg muss finanziert werden und so, das ist schon alles richtig. Vielleicht ist das einfach auch so der Punkt, mit dem ich so hadere. Also das Spiel sozusagen mitspielen, also so in die Richtung hast du ja auch gerade so argumentiert, zu sagen, naja, es muss halt quasi Geld generiert werden. Es müssen sich die Werbepartner präsentieren dürfen in einem wahrscheinlich wirklich, wirklich umkämpften Markt und so weiter. Und vermutlich kommt der Club da nicht drum rum. Aber ja, naja, meine Vorstellung von, es geht halt vor allem vorrangig um Fußball, ist das dann halt nicht mehr, ist auch nicht schlimm, ne? Also es geht jetzt auch gar nicht darum, dass ich irgendwie hier sozusagen eine einzige richtige Lesart vom modernen Fußball predigen will, sondern eben einfach feststelle, dass ich da irgendwie, naja, dass ich da eben Widerstände eben habe. Und mir irgendwie
Fußballromantik.
Ja, naja, weil ich dann so denke, ich glaube, mein Wunsch ist halt irgendwie immer, ich fände es cooler, wenn der FCM so bei sich bleibt und mit dem, was wir halt sind und haben, da einfach die höheren Ligen aufmischen. Aber vielleicht muss man sich von seiner Vorstellung einfach verabschieden und sagen, naja, wenn du im Profifußball und im großen, ich sag mal in Anführungsstrichen, großen Fußball mitspielen willst, dann musst du eben auch diese, sehr, sagen wir es mal so, einen sehr, sehr großen Teil dieser Begleiterscheinungen eben einfach akzeptieren. Ja, also wahrscheinlich ist das eben irgendwie so das, woraus letzten Endes hinausläuft, was dann eben auch die Frage aufwirft, geht man das dann noch mit? Aber das ist dann eben eine individuelle, also eine, glaube ich, eine sehr, sehr individuelle Entscheidung auch. Genau. So, jetzt sehe ich hier den Matthias, der sich nochmal gemeldet hat und Michael, glaube ich, auch nochmal. Matthias, mach mal zuerst.
Ja, ich finde es super interessant. Ich meine, letztendlich ist in vorhergehenden Folgen das Thema auch immer mal wieder aufgegriffen worden. Ich bin da ganz bei dir, zu sagen, also müssen wir dann jeden Mist in Anführungsstrichen mitmachen. Ich sehe es auch so, ich finde es völlig daneben. Am besten kommen dann noch die Traueranzeigen, werden dann auch noch präsentiert von Blumenladen XY. Das wäre dann so der Gipfel der Peinlichkeit eigentlich an der Stelle. Die Grundsatzfrage ist, glaube ich, weiterzustellen. Also ich glaube, wir müssen das machen, um eben in die zweite Liga zu kommen. Das ist so, vielleicht auch auf dauerhaft dort zu bestehen. Auch da wird das nicht abreißen. Ich sehe das auch nicht so, dass wir mit dem Aufstieg in die zweite Liga dann auf einmal uns das leisten können, die Werbepartner eben nicht auf diese Art und Weise weiter ins Boot zu holen. Und ich glaube, als geneigter Fan kannst du nur irgendwann deinen Frieden damit machen und für dich feststellen, was du konsumierst und was du nicht konsumierst. Und dann ist es eben so, dass du den Instagram-Kanal oder den Facebook-Seite vom Club eben nicht konsumierst, sondern schaltest du es für dich so aus. Aber ich glaube, wir sind in dem großen Geschäft Fußball, haben wir eben keine Einstellungsmerkmale. Das haben sowieso nur sehr wenige Vereine und wir sind mehr oder minder dazu gezwungen. Oder wir gehen eben den Weg, hey, wir spielen halt Regionalliga, sind da sicherlich die Größten der Welt, das ist so oder so. Aber wenn wir nach oben mithalten müssen, dann oder wollen, dann müssen wir den Weg eben mitgehen. Auch wenn das zuweilen schmerzt.
Also wäre quasi dein Tipp eher, naja, den eigenen Social Media Konsum, was den eigenen Verein betrifft, zu regulieren und sich weniger an dem Umstand zu stören, dass der Verein eben versuchen muss, auf vielen verschiedenen Wegen halt Geld zu verdienen. Ne?
Ja, also ich glaube, wir haben tatsächlich keine Wahl. Also das haben ja meine Vorgänger im Grunde auch so gesehen. Die einzige Wahl, die dann steht, die ist noch viel, viel schlimmer, nämlich ein großer Geldgeber. Dann musst du nicht mehr die ganzen Kleinen mit ins Boot holen. Aber was dabei rauskommt, darüber brauchen wir, glaube ich, jetzt an dieser Stelle nicht zu diskutieren.
Ja, übrigens,
ich möchte das nicht haben.
Ja, übrigens, kleiner Einschub, großartiges. Also ich musste sehr, sehr lachen heute. Vielleicht habt ihr es auch gesehen auf Twitter, dass sich der, wer ist der Dude, der bei Berlin unterwegs ist? Windhorst, ne? Oder? Also dieser, ja, genau. Dieser Investor, der da bei Berlin ist, der hat sich doch irgendwie, also bei Hertha, der hat sich doch jetzt irgendwie beklagt. wie hat er sich geäußert, der irgendwie 385 Millionen versenkt und da irgendwie nichts zurückbekommen und es regt ihn irgendwie alles auf und so. Dachte ich mir auch so, ja, das ist dann halt so und so. Muss halt irgendwie.
Der kann jetzt schon richtig leid tun, ja.
Ja, ist traurig, ist wirklich sehr, sehr traurig. Ich hätte die 300 Millionen auch gern genommen, das wäre auch okay gewesen. So, aber Weltklasse-Typ. Okay, Michael, nochmal bitte.
Ja, also eigentlich bloß ganz kurz im Vergleich, sage ich mal, das ist genau dasselbe wie die Vorstellung, dass wenn ein Spieler zu uns kommt, nur unseren ersten FC Magdeburg ganz toll findet und zu keinem anderen Verein mehr wechseln wird, ist es halt genau diese eigene Vorstellung, dass sich der Club halt nicht mit jedem Werbepartner oder halt mit irgendwas anderen brüsten muss. Ist das halt diese Fanherz-Vorstellung, dass wir das so nicht gerne möchten, aber wahrscheinlich einfach damit leben müssen.
Ja, ist ein guter Punkt. Also für mich ist es wirklich nicht, also wird es dann irgendwann zu einer Identifikationsfrage, glaube ich, weil, also sagen, wenn ich das jetzt so lese als Clubfan, mir ist das einfach wirklich auch irgendwie unangenehm an der einen oder anderen Stelle, weil es halt drüber ist. Dann wiederum sind wir zum Glück noch nicht, ich glaube, das macht Lautern, auf dem Level von Kaiserslautern, wo jeder Geburtstag von einem Spieler mit so einem total authentischen Foto von einem Menschen mit einem alkoholfreien Bier, also mit dem Spieler mit einem alkoholfreien Bier dann halt versehen wird und dann steht da sowas wie, also ich, Krombacher haben die, glaube ich, als Sponsor, gratuliert zum Geburtstag. Also das, wir haben andere interessante Sachen wie die Absicherung des Spieltags und so weiter, aber das finde ich bei Kaiserslautern auch immer richtig, richtig amüsant. Ja. Matthias, du nochmal dazu?
Nee, das war nur nicht runtergegangen, Entschuldigung.
Ach so, alles gut. Aber Tino hat da noch eine Ergänzung dann.
Ich
glaube, dass eine ganze Menge Menschen angezogen werden, wenn du jetzt noch weiterhin in der zweiten Liga bist und wenn du da jetzt weiter dabei bist und wenn du erfolgreicher du bist, erziehst du halt noch eine ganze Menge zusätzliches Publikum, die wir jetzt noch nicht auf dem Schirm haben. Und die sind vielleicht auch ganz, ganz, dadurch, dass die so viel geringeren Kontakt haben, viel geringer kleben geblieben sind am Verein, als wir es zum Beispiel sind, haben die auch eine ganz andere Bindung zu solchen Werbemaßnahmen und auch eine ganz andere Ansicht zu solchen Geschichten. Ich sehe es halt immer bei irgendwelchen Bundesliga-Vereinen, die ich halt in Hamburg da halt kennengelernt habe, da ist es halt zum Beispiel so, dass denen das total, die das sich total darüber freuen und Königpilsener und so und Holsten, das war damals überhaupt kein Thema. Für mich wäre das wahrscheinlich, wenn ich in der HSV-Geschichte da gewesen wäre, wäre es für mich eine Katastrophe gewesen, wenn es von Holsten auf Königpilsener geht. Mhm. Für die ist das total in Ordnung, die sind jetzt seit anderthalb Jahren Fan und dann, was ist da ausgeschenkt wird, ist total egal, aber also ich glaube einfach, je weniger du da involviert bist und je weniger du da backen geblieben bist an der ganzen Sache, umso irrelevanter ist das Ganze für dich.
Naja, das kann schon gut sein. Das kann schon gut sein. Das ist klar, dass die Fangeneration, die jetzt sozusagen sozialisiert wird, dass die unter ganz anderen Rahmenbedingungen und auch auf ganz anderen Wegen, glaube ich, da nochmal angesprochen wird. Da ist schon was dran. Also die finden das dann vielleicht auch eher über Social Media und da ist es ja dann auch normal, weil es eben in verschiedenen anderen Bereichen so ähnlich ist. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, das kann man hoch und runter diskutieren. Ich habe jetzt auf jeden Fall festgestellt, dass ich, glaube ich, mittlerweile wirklich auf so einer alter weißer Mann hadert. Früher war alles besser, kleben geblieben bin, das muss ich auch mal dringend ändern. Christian meldet sich zu Wort. Schön, dass du dabei bist, hau raus.
Mir geht es da eher, mir geht es da eher um die Stoßrichtung, die man da bei dieser Werbepartnerschaft eingeht. Normalerweise ist das ja so, dass der Werbepartner aus so einer Kooperation mit dem Club dann das Branding vom Club benutzt und sagt, hier, ich bin Premium-Partner und ich unterstütze den Club und dann halt über diese Werbepartnerschaft dann Reichweite generiert. Und bei dem, was ich da wahrnehme, zumindest in diesem sozialen Medienumfeld, ist, dass die Reichweite des Clubs und die Followerschaft des Clubs quasi dazu benutzt wird, um dann Werbung für den Werbepartner zu schalten. Also dass der Club dann quasi als so Werbender auftritt und nicht als Gegenstand für Werbung. Und das stört mich so sehr, dass wir uns quasi vor jeden Kern spannen lassen, so wirkt es auf mich. Und uns dafür keine Limbo-Stange zu tief sind und manchmal diese Themen so an den Haaren herbeigezogen wirken, dass sie mit dem eigentlichen Markenkern, nämlich dem Fußballclub mit einer Tradition und bestimmten Werten, überhaupt nichts mehr zu tun haben und dieses sich dann quasi verkaufen. Ich weiß gar nicht, zu welchem Preis, also darüber müssen wir auch nochmal reden, wenn die jetzt natürlich da extrem viel auf den Tisch packen, um dann mit relativ einem niedrigen Budget in sozialen Medien Werbereichweite zu generieren. Okay, wenn die Alternative dann halt ein Investor ist oder sowas, darüber muss man mal diskutieren. Aber auf den ersten Blick wirkt es auf mich so.
Genau. Und ich glaube, das ist genau, glaube ich, das, was auch mein Problem ist, super auf den Punkt gebracht. Also nutzt sozusagen ein Unternehmen die Strahlkraft des FCM oder machen wir uns hier zu einem machen wir uns hier im Prinzip zu einer laufenden Litfaßsäule und uns damit eigentlich klein, ja, als wir sind, so, ja, und verkaufen uns da so ein bisschen. Genau, das ist das Ding, ja, an dem ich da auch, glaube ich, so ein bisschen hänge. Gut, können wir, glaube ich, könnte man jetzt, glaube ich, noch ewig und drei Tage drüber diskutieren, aber auch ein bisschen mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt mal fast sagen, das lassen wir jetzt mal so stehen. Wie gesagt, was ich mitnehme ist, wer wirbt hier für wen, mit wem und so und letzten Endes müssen wir wahrscheinlich mit diesen Effekten leben, wenn wir im Profifußball unterwegs sein wollen und inwiefern man da mit dann leben will, ist eben tatsächlich am Ende des Tages eine individuelle Entscheidung. Dann lasst uns doch mal noch, wenn, wie gesagt, jetzt hier nicht noch jemand aufschreit und sagt, hier, dieses Argument ist aber auf jeden Fall noch nicht gefallen, lass uns noch mal ein bisschen sportlich werden, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt überhaupt noch alles besprechen, was jetzt hier nur so auf der Themenliste ist. Aber wir müssen auf jeden Fall noch, würde ich gerne noch machen, auch noch mal Thoralfs Themenwunsch als Podcast-Pate hier noch mit aufs Thementablett nehmen. Thoralf möchte nämlich wissen, ob es aus unserer Sicht als Torhüter schwerer ist, im Profifußball Fuß zu fassen und was wir von diesen Leihgeschichten halten. Ich nehme an, er bezieht sich auf die Torhüter, die wir ja immer mal wieder leihen, und warum gibt es eigentlich keine Rotation bei den Torhütern? Das sind ja drei Fragen. Also, erste Frage wäre, ist es als Torhüter schwerer, im Profifußball Fuß zu fassen als Feldspieler? Was meint ihr?
Also tatsächlich, so aus dem Bauch aus würde ich jetzt erstmal sagen, ja, weil die Position des Torwarts gibt es sozusagen in der Mannschaft einmal. Ansonsten haben wir da noch 10 Mann auf dem Platz. Es gibt ja einige Fälle, bei denen das schon passiert ist, dass aus einem, sage ich mal, aus einem Stürmer auf einmal Mittelfeldspieler geworden ist, wie wir jetzt im Falle von Julius Düker zum Beispiel sehen. Der ist jetzt nicht ganz jung und am Anfang seiner Karriere, aber ich meine, da wird schnell aus einem Stürmer ein Mittelfeldspieler oder aus einem Abwehrspieler auf der linken oder rechten Verteidigung wird dann halt ein Flügelstürmer oder irgendwas anderes. Ich glaube, die Variationen in dem Sinne sind ein bisschen größer und da sind die Chancen auch größer, irgendwo Fuß zu fassen, als, sag ich mal, als Torwart irgendwo, gerade auch als Neuling, irgendwo noch mit reinzukommen. Einfach so aus dem Bauch raus jetzt.
Würde ich auch so sehen, tatsächlich, weil eben diese Position dann einfach, wenn die einmal besetzt ist, der Kollege da spielt und du bist es halt nicht, dann ist die halt zu, ne? Also, ja, ich hatte meinen Bekannten, ein bisschen schon was her, der so das gleiche Alter ist wie René Adler und auch im ja, in der sächsischen Landesauswahl Fußball gespielt hat, auch Torhüter war und eben das große Pech hatte, dass René Adler sein Jahrgang war und einfach in den Auswahlturnieren und so weiter dann halt nicht gespielt hat. Trotzdem auch selber gut war, dann zum Teil auch relativ hochklassig, höherklassig dann halt noch gekickt hat, aber eben diese eine Position vor sich hatte und nie eine Chance hatte, sich zu zeigen auf den großen, also in der Jugend auf den großen Turnieren, weil ein gewisser René Adler da halt immer alles weggefischt hat und genau, und der konnte halt nicht umlernen, ne, wie du sagst, der konnte jetzt nicht sagen, okay, ich stelle mich dann jetzt halt in die Abwehr oder mach halt irgendwas anderes und dann bist du halt auf diese Position festgenagelt, weil halt eben nicht rotiert wird. Da bin ich aber auch zu wenig sozusagen Fußballexperte, um zu wissen, warum nicht, aber Marcel hat noch einen Take. So.
Ja, das beste Beispiel ist ja eigentlich unser eigener Stammtorhüter Dominik Reimann. Da habe ich mir vorhin noch den Podcast vom MDR angehört, wo er zu Gast war und dann auch über seinen eigenen Werdegang erzählt hat und dass er halt, nachdem er mit Dortmund die A-Jugendmeisterschaft gewonnen hat, ist er nach Kiel gewechselt und war da erstmal die Nummer 2. Und dann kam Trainerwechsel und er wurde zur Nummer 1. Dann war der Trainer aber nach ein paar Monaten schon wieder weg und dann ist er wieder ins zweite Glied gerutscht und waren zwischenzeitlich sogar noch dritter Torhüter. Und dann brauchte es eben eine ganz schön lange Zeit, bis der FCM ihn entdeckt hat. Und jetzt mit 24 ist er jetzt das erste Mal im Männerfußball Stammtorhüter.
Ja, und diese, genau wie du sagst, wir haben den Beleg eigentlich in den eigenen Reihen und diesen langen Atem musst du auch erstmal haben, ja. Also Thomas sagt ja immer, naja, junge Torhüter oder junge Spieler müssen spielen und so weiter, womit er absolut recht hat. Aber das stelle ich mir, also ich habe den Podcast noch nicht gehört, aber das stelle ich mir schon auch für den Kopf nicht so einfach vor, wenn du halt irgendwie diesen Traum hast und so zu sagen, ich will das auf jeden Fall machen, das ist halt mein Ding. Dann kriegst du aber die Chancen nicht. So, also das ist nicht einfach. Und dann, das dann halt mit 24 endlich zeigen zu können, ist garantiert eine coole Sache. Aui, hau raus.
Ja, hi erstmal.
Hallo.
Ich sag mal, gerade wie diese Rotation angesprochen, gerade bei unserem Motorrad, sage ich mal, wird das schwierig, da so eine Rotation zu bekommen, weil wir ziemlich abhängig, glaube ich, sind von Reimann, ne? Weil das Spiel ja hinten aufgezogen wird über Reimann und der da auch ziemlich stark am Ball ist. Ich glaube, ein anderer Torhüter würden wir unser Spiel nicht so aufziehen können wie mit Reimann.
Genau, also absolut ja. Spielertypabhängig, absolut integral für unser Aufbauspiel, sehe ich auch so. Genau. Matthias, dazu noch?
Ich glaube, das ist schwer hochzukommen, würde ich auf jeden Fall unterschreiben, weil eben gerade diese Einzigartigkeit der Position eben zugegeben ist. Das ist ja auch so, ich sag mal, wenn du als offensiver Mittelfeldspieler oder als Defensiver oder was weiß ich, mal einen schlechten Tag hast, gut, dann verlierst du ein paar Zweikämpfe mehr und spielst einen Fehlpass mehr. Das ist im Zweifel nicht gut fürs Spiel, aber nicht unbedingt spielentscheidend. hast du als Torwart einen schlechten Tag, also einen richtig schlechten Tag, dann fallen dir irgendwie, rutschen dir zwei durch die Beine und du verursachst noch einen Elfmeter. Das heißt, du, dieser Fokus auf diese Position ist natürlich beim Torwart viel stärker als einer, der, sage ich mal, im Umkreis von 10 anderen Spielern irgendwie in dem Spiel durchschwimmt, sicherlich kein gutes Spiel macht, aber vielleicht nicht die spielentscheidende Aktion unbedingt gleich verursacht. Und das ist beim Torwart natürlich viel extremer. Und dann hast du irgendwie mal einen schlechten Lauf und machst drei schlechte Spiele und dann stehst du hinter dem zweiten Glied und dann wieder nach vorne zu kommen, das ist brutal schwer. Und ich glaube, das ist für einen Jugendspieler eben genauso wie auch für einen Profibereich. Ja. Man hätte sich vorgestellt, sie haben sich zum Beginn der Saison für Reimann entschieden. Der macht 3, 4, 5, 6 schlechte Spiele, dann würde der jetzt auch nicht mehr spielen, wenn die anderen nicht auch einen Bock schlagen. Und eben durch diese Einzigartigkeit wird es eben brutal schwer, dann eben, wenn du einen guten Mann vor dir hast, einfach vorbeizukommen und dir die Spielzeit zu holen, die du brauchst und dich eben ja festzusetzen irgendwo.
Genau, ja, und das Thema Rotation, also absolut, d'accord, ja, und das Thema Rotation ergibt sich eben tatsächlich, glaube ich, auch einfach aus der Position, also Aui hat es ja auch gerade schon gesagt, bei uns, wer könnte das sozusagen 1:1, Dietz rotiert eh jetzt nicht so super viel, und dann, ich möchte jetzt keinem Torhüter zu nahe treten, aber ist, glaube ich, die Belastung, also sozusagen die sportliche Belastung in so einem Spiel auch einfach nochmal eine andere, wie die von einem Feldspieler, der da seine x Kilometer abspulen muss und so weiter. Also, so dass du also auch, glaube ich, aus einer, naja, Belastungssteuerungsperspektive auch nicht so sehr in die Verlegenheit kommst, irgendwie unbedingt beim Torwart rotieren zu müssen. So, das kommt, glaube ich, nochmal mit dazu. Und insofern ergibt sich das sozusagen einfach aus der Natur der Position. Aui, meldest du dich noch oder wieder? Da bin ich jetzt gerade nicht sicher.
Nö, alles gut.
Also, okay, alles klar. Also meldest du dich quasi noch. Genau. Ja, ist auf jeden Fall eine eigentümliche Position. Bei uns im Fanclub ist ja auch, unser Alterspräsident ist ja auch Keeper und er sagt es dann, ist auch Torwarttrainer und er sagt dann halt auch immer, naja, ist halt interessant. Du bist halt der einzige Spieler auf dem Feld, der anders aussieht als alle anderen. Du bist der einzige Spieler auf dem Feld, der, wenn ein Ball in seine Richtung kommt, nicht dem natürlichen Instinkt folgt, sich zu ducken, so, sondern du hast halt einfach Bock, dich da abschießen zu lassen und ja, bist auch der einzige Spieler, der den Ball mit der Hand aufnehmen darf und so. Und ja. Das ist halt schon eine sehr, 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 sehr eigenes Klientel sozusagen. Michael, hau raus.
Ja, als Torwart bist du entweder der Held des Tages, ja, oder der Arsch vom Dienst. Tatsächlich ist das ja meistens immer so, ja. Also es gibt ja in vielen Situationen entweder bloß richtig, richtig gut oder richtig schlecht, ja. Also spielen deine Vorderleute richtig scheiße, aber du verhinderst gefühlt 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tore und bleibst du trotzdem der Held, auch wenn das Spiel 2-0 verloren geht. Oder du kriegst 8 Dinger rein und siehst dann dabei komisch aus. Bist du auch Verlierer. Also das, es gibt gefühlt, also ich habe in der Jugend war immer Torhüter, habe es aber nicht weiter geschafft, aber hatte da schon immer das Gefühl, dass man entweder super ist oder halt entweder komplette Rotze. Ja, also da gab es kein Zwischending, sage ich mal.
Genau, ja, eben weil bei den Aktionen, bei denen du halt involviert bist, stehst du halt eben einfach ultimativ auch im Fokus. Ja, und da gibt es eben dann halt nur Hopp oder Top. Das stimmt, das ist so.
Und von der Belastung her, sage ich mal, man kann sich das vielleicht selber nicht so ganz vorstellen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Torhüter, sage ich mal, genauso belastet sind, die Feldspieler vielleicht nicht so, sage ich mal, vom Laufpensum her, aber ein Torhüter steht, ich sag mal, 90 Minuten immer unter Spannung, ja, also sobald der Ball ja in irgendeine Richtung kommt, also wenn man den Reimann zum Beispiel mal beobachtet, ja, wie der in die Hocke geht und dann wirklich mit dem ganzen Körper unter Spannung ist, ist das, glaube ich, genauso belastend, als wenn du gefühlt 500 Meterläufe machst oder sowas. Mhm. Übertrieben gesagt.
Ja, klar. Also ich wollte es jetzt, genau, ich hoffe, das ist jetzt auch nicht falsch rübergekommen. Ich wollte es jetzt nicht so verstanden wissen, dass Torhüter im Prinzip nicht mal schwitzen. So, die haben die haben halt eine andere Form von Belastung, das glaube ich auch. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch bei einem Team, was möglicherweise einfach sehr, sehr erfolgreich ist, sehr, sehr dominant ist und so weiter, wo du dann vielleicht in einem Spiel deine 3, 4 Situationen hast, wo du halt wach sein musst, ist das, glaube ich, auch super schwierig, sozusagen die Konzentration dann auch aufrechtzuerhalten und so. Also das ist schon, ne, das ist schon kein einfacher Job. So, und ja, einfach eine andere Form von Belastung, das ist schon klar, genau. Ja. So, ich denke mal, lieber Thoralf, dass wir das dann doch ja, ganz, ganz okay vielleicht besprochen haben. Was haltet ihr von diesen Leihgeschichten? Naja, das ist immer schwierig zu sagen. Also ich glaube, der Club hat das jetzt nicht schlecht gemacht, sich da sozusagen immer noch Leittorhüter mit einem gewissen Niveau reinzuholen. Jetzt beim Lena ist es natürlich das Problem, dass der einfach verletzt war. Finde ich persönlich jetzt aber eigentlich okay, zu sagen, ja, wir holen jetzt jemanden rein mit Qualität, der günstig ist, der das, ja, also der auch anschiebt vielleicht von hinten, weil bei Reimann war jetzt, glaube ich, in der Saison schon relativ schnell klar, dass er Nummer 1 sein wird. Aber Marcel hat da noch einen Gedanken zu.
Ja, bezüglich der Leihspieler auf der Torwartposition, da wird es ja spannend sein, ob wir sagen, ob ein erneuter Torhüter auf Leihbasis zu uns kommen würde, der sich hier ja offensichtlich dann Spielpraxis erhofft, weil mit dem Weiner die Saison davor hat es nicht geklappt, dass der hier zur Spielpraxis gekommen ist hinter Behrens und jetzt auch bei Lehneis nicht. Und wenn wir jetzt mit Dominik Reimann so einen Torhüter haben, der perfekt auf das Spiel unseres Trainers zugeschnitten ist, dann ist es für einen Torhüter, der hier ausgeliehen wird und der sich natürlich dann davon auch irgendwie Spielpraxis erhofft, dann halt, also da gibt es kaum eine Perspektive, dann zur Spielpraxis zu kommen, weil wir ja noch nicht mehr im Landespokal mit dabei sind, wenn wir in zweiter Liga spielen. Also da würde mich schon überraschen, wenn da wieder ein Torhüter von einer Erst- oder einer Liga-Mannschaft oder so ausgeliehen wird.
Ein guter Punkt. Also du meinst, dass sich sozusagen auch der FCM als Leihziel, als Leihadresse nicht unbedingt empfiehlt, weil jetzt quasi die Evidenz der letzten Jahre war, dass die Leihspieler, die Leihtorhüter dann einfach auch keine Spielzeit kriegen, ne? So.
Ja.
Genau. Naja, und wenn man mit dem Noah Kruth jetzt auch jemanden noch fest verpflichtet, der da vielleicht aufgebaut werden könnte, also das ist auch wieder, da kommt jetzt auch wieder der Fußballromantiker in mir durch. Ich fände es natürlich schon cool, einen Zweitligakader zu haben, bei dem Dominik Reimann die Nummer 1 ist und dann halt ein Eigengewächs einfach als Nummer 2 reingeht und dann halt eben nicht einen erfahrenen, was vorhin hatten, gestandenen Leihkeeper irgendwie vorgesetzt bekommt. Vielleicht erfüllt sich dieser Traum ja tatsächlich, wer weiß, in der zweiten Liga. So. Jetzt gucke ich hier auf die Zeit und stelle fest, wir haben natürlich das, was ich mir so vorgenommen hatte, schon ordentlich gerissen. Ich möchte aber trotzdem gern noch zum Abschluss vielleicht der Runde nochmal sportlich werden und nochmal so ein bisschen auch auf die nächste Partie gucken. Und das machen wir so, dass wir vom guten Patrick uns mal den Scouting-Bericht vom Havelse-Spiel anhören, weil Havelse hatte nämlich jetzt das Gastspiel beim BVB 2. Ich kenne nicht mal das Ergebnis, ihr kennt das bestimmt. Und würde sagen, ich haue jetzt hier mal den Take vom Patrick rein, was er da bei Havelse gegen den BVB 2 gesehen hat. Und dann machen wir das in einem Abwasch rund mit dem Ausblick auf das nächste Spiel, nämlich eben jeden Gegner, Borussia Dortmund 2, und gucken mal, was uns da so erwartet. Also das ist das, was Patrick uns mitgibt für dieses Segment feuerfrei.
Hallo in den Nur der FCM-Podcast. Hier einmal die kurze Zusammenfassung zum Spiel Borussia Dortmund 2 gegen den TSV Havelse. Wie auch schon im Hinspiel musste sich der TSV Havelse mit 1:0 gegen den BVB geschlagen geben, dieses Mal jedoch auf eine völlig andere Art und Weise. Während man in der Hinrunde noch viel hinten drin stand und sich fast ausschließlich aufs Kontern konzentriert hat, spielt der TSV Havelse mittlerweile ein bisschen mehr Fußball. Das Spiel war zwar nicht super spektakulär, aber es macht trotzdem deutlich mehr Spaß, den Jungs zuzuschauen, und man erkennt allgemein einen Reifeprozess. Gegen den BVB 2 darf man, glaube ich, auch mal verlieren, ist ja gar keine schlechte Mannschaft, sind auch mit oben drin in der Tabelle, deswegen alles gut. Das Besondere am Spiel war vielleicht, dass Norman Quint einen richtig gut geschossenen Elfmeter parieren konnte. Super Sache, der Keeper ja ohnehin in Topform und wirklich ein richtig guter Keeper für die dritte Liga. Ganz wichtiger Mann. Und dann wollen wir mal schauen, wie es am kommenden Wochenende weitergeht. Da spielt der TSV Havelse nämlich gegen die Würzburger Kickers. Ein super, super wichtiges Spiel. Und ich lege mich fest, wenn der TSV am Wochenende punkten kann, wenn er einen Sieg holt, dann traue ich ihm auch noch den Klassenerhalt zu. Wäre natürlich eine richtig, richtig super Sache. Naja, wir werden sehen, wie es läuft. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, cool. Jetzt haben wir über den BVB 2 gar nicht so viel erfahren in dem Spielbericht, aber auf jeden Fall nochmal gehört, dass Havelse tatsächlich, wer hätte es gedacht, Chancen auf den Klassenerhalt hat. Was glaubt ihr? Packen die es? Bleiben die drin? Oder wird der TSV Havelse nächste Saison wieder Regionalliga spielen? Wer outet sich als Gläubiger sozusagen? der Schlawiner. Also nicht im Sinne von finanziell und so, sondern einfach. Michael hebt die Hand, das finde ich gut. Hau raus, warum bleiben die drin?
Also tatsächlich, so wie er es eigentlich gerade geschildert hat, also man sieht wirklich einen Reifeprozess bei der Mannschaft, ja. Irgendwie wirkt das von Spiel zu Spiel immer ein bisschen besser und ich glaube, würde die Saison noch ein bisschen länger gehen, würden die nicht so weit unten stehen. Also um mich mal festzulegen, also ich glaube, sie schaffen den Klassenerhalt noch. Also sie werden gegen die Würzburger Kickers gewinnen, auch zu null gewinnen, glaube ich, und dann werden sie den Klassenerhalt noch schaffen.
Das wäre auf jeden Fall eine richtig coole Nummer. Also da würde mein Fußballromantikerherz auf jeden Fall ja noch ein bisschen höher schlagen. Würzburg ist halt auch so eine ganz bittere.
Ja, definitiv.
Würzburg ist halt auch so eine ganz bittere Geschichte. Ne? Also da weiß ich auch gar nicht, bin ich viel, viel, viel zu weit weg, was da eigentlich alles so schiefgelaufen ist, dass die jetzt irgendwie Tabellenletzter sind. Und es dann trotzdem schaffen, sowohl in Kaiserslautern als auch bei uns zu gewinnen. Aber das ist nochmal eine andere Nummer. Ja, wäre schon cool. Ich würde es feiern und würde es denen auch echt gönnen. Das wäre schon nicht schlecht. Genau. Gut, dann. Zum Abschluss machen wir eine kleine Runde zum Thema Borussia Dortmund 2. Ich habe natürlich jetzt völlig verpennt, mir die Bilanz mal anzugucken, nochmal aufzubereiten, kann aber auf jeden Fall erzählen, dass ja unser nächster Gegner, der BVB 2, nach 26 Spielen auf dem 7. Tabellenplatz steht. Das ist respektabel. 12 Siege, 5 Unentschieden, 9 Niederlagen und die letzten 5 Spiele waren so, dass es 2 Siege gab, 2 Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt Heimsiege, haben wir ja gerade gehört, gegen Havelse und ein Auswärtserfolg in Duisburg. Das sind, glaube ich, auch 2 Spiele, die man durchaus gewinnen darf. Und ich bin jetzt in der Situation, dass ich mittlerweile wirklich bei jedem Spiel eigentlich davon ausgehe, dass wir das, dass wir das gewinnen werden. Das ist auch neu, wie gesagt, seit ungefähr einem Dreivierteljahr. Und halte mich deswegen mal einfach ein bisschen zurück, würde aber euch gerne einfach nochmal fragen und bitten wollen, was glaubt ihr, wie, ja, also haut mal Tipps raus, was glaubt ihr, wie geht's aus am Samstag und was wird passieren, was wird uns erwarten in der Partie? Wer traut sich mit einem Ergebnistipp? Sebastian hat die Hand gehoben, glaube ich.
Ja, die Hand gehoben. Also ich sag mal, mannschaftlich gesehen wird das bestimmt auf jeden Fall ein ansehnliches Spiel werden, weil Dortmund will ja halt auch spielen. Also da denke ich mal, da kriegen wir schon was Gutes geboten. Vom Ergebnis her, da gehe ich mal vom Heimsieg stark aus. Ne? Also da lege ich mich mal fest mit einem 3:1.
3:1, okay. Der Tino schrieb im Chat jetzt schon 1:1. Michael hat noch einen Tipp.
Ich würde ganz grob schätzen, es wird ein umkämpftes Spiel, aber trotzdem deutlich mit 3:0.
3:0, okay. Das ist eine Ansage. Mag noch jemand einen Tipp abgeben? Marcel?
Ja, ich denke auch, das könnte ein sehr ansehnliches Spiel werden. Hat man ja auch im Hinspiel schon im Ansatz gesehen, dass Dortmund da offensiv einige Waffen hat. Spannend wird natürlich sein, ob so Spieler noch von der Erstmannschaft mit runterkommen, wie so ein Koku oder Tigges. Wobei aktuell ist auch Haaland verletzt in der Erstmannschaft. Also kann sein, dass sie dann nicht mit dabei sind, dass nicht so viel Offensivqualität da ist, aber immer noch ganz gut und denke aber, dass wir das ziehen werden, weil dann Dortmund auch sehr viele Lücken hinten lässt und sicherlich auch hoch stehen wird. Da können wir Conte wieder schicken, der kann sein Scorerkonto ausbauen und dann gewinnen wir das so, würde ich auch sagen, 3:1 oder so.
Na okay, also der Schnitt an Heimtoren liegt jetzt, glaube ich, schon bei fast soliden 3, wenn ich jetzt Tinos Tipp nochmal abziehe. Ich hatte nämlich auch ein 3:1, glaube ich, auf dem Zettel für das Spiel. Ja, ich bin sehr gespannt, aber eigentlich hoffnungsvoll. Ich hoffe natürlich, dass Barış Atik spielen kann. Was ist denn da eigentlich der Stand? Der ist ja so ein bisschen angeschossen aus dem Spiel gegangen gegen Kaiserslautern. Hat da von euch jemand was mitbekommen? Ist da irgendwas kommuniziert worden oder so? Was bei ihm ist? Wahrscheinlich nicht, ne? Werden wir dann erst in der vor dem Spiel Pressekonferenz hören, aber auf jeden Fall kam jetzt noch keine Nachricht. Hier ist länger verletzt, fällt länger aus. Das ist ja dann auf jeden Fall schon mal gut. Das wird schon und dann sind es noch 11 und wir könnten dann tatsächlich Ende März vielleicht eventuell möglicherweise schon den Aufstieg feiern. Ich bin sehr, sehr gespannt. Stefan, hau raus.
Genau, also ich würde auch 3:1 tippen. Also hoffe, dass vielleicht auch so ein bisschen, wir haben ja auch ein paar ehemalige Schalker bei uns in der Mannschaft, vielleicht gibt es da noch so ein bisschen Rivalität, die dann vielleicht auf den Platz wiederkommt. Das war ja, glaube ich, ähnlich auch in dem Spiel in der Hinserie, wo wir ja, glaube ich, auch ziemlich viele Spieler verletzt hatten oder auch Corona-bedingt gefehlt hatten, trotzdem souverän bei denen gewonnen hatten. Genau, wegen Basartig gab es jetzt auch noch keine Info. Interessant ist auch eigentlich, was mit Lukas Schüler ist, wo jetzt auch nicht so wirklich rauskommt, wie es bei ihm weitergeht. Hieß ja erst, dass gar nicht so kompliziert ist. Jetzt hat sich doch, glaube ich, schon das dritte, vierte Spiel, wo er jetzt eigentlich fehlt. Weil du gerade gesagt hast, Ende März, ich habe gerade mal nachgeschaut, weil nebenbei im Discord-Chat stand drin, dass jetzt wohl auch so Ende März eventuell die Stadien wieder freigegeben werden für mehr Fans.
Cool.
Und ich tippe eher, dass es das Spiel gegen Viktoria Köln wird, das Heimspiel, Anfang April. Wir sind damals ja auch gegen Fortuna Köln aufgestiegen. Ich vermute mal, dass es Viktoria Köln sein wird.
Also die Aufstiegstradition auf jeden Fall beibehalten und gegen eine Kölner Mannschaft dann den Platzsturm provozieren. Sehr gut. Stefan, noch dazu.
Ich war gar nicht im, das war ich hier gerade.
Ah,
besprochen.
Ja, siehst du. Siehst du, und ich verliere jetzt langsam tatsächlich den Überblick. Das ist eigentlich ein gutes Indiz, dass wir irgendwann mal den Deckel drauf machen müssen. Aber Matthias hatte sich auf jeden Fall noch neu gemeldet. So, jetzt haben wir es richtig.
Ja, ich bin auch bei dem 3-1. Ich glaube, Dortmund kommt nicht so körperlich daher. Das tut uns ganz gut, dann können wir wieder ein bisschen freier spielen. Und zum Aufstieg, ich würde mich auf den 19.3. festlegen. Da spielen wir gegen Rico Schmidt. So, wenn er dann noch Trainer in Meppen ist, ich finde, das hat sich immer ganz gut bewährt, wenn der nach Magdeburg kam und große Klappe gehabt hat. Da haben wir noch nie verloren. Im Osten sehen wir immer gut aus. Und dann haben wir dann 18 Punkte Vorsprung können, dann reicht's. Das ist beim 18. den Tag vorher Geburtstag, dann ist das ein echt rundes Wochenende. Und dann wird das gut.
Und den 19. könnte ich mir tatsächlich wahrscheinlich sogar einrichten. Vivian?
Also erstmal zu Dortmund. Ich denke auch, das wird ein 3-1. Denn Dortmund, also die erste Mannschaft, spielt morgen Europa League. Am Sonntag haben die selbst ein Spiel. Das heißt, die werden natürlich alle Spieler für sich schon haben wollen. Also denke ich mal, dass keiner von denen für die Zweitvertretung irgendwie tätig wird. Entsprechend, naja, Qualität ist trotzdem da. Aber wir haben auch Qualität, deswegen 3-1. Und zum Aufstieg, ich wäre auch ganz stark für den 19.3., weil da hat mein Vater Geburtstag. Und das wäre natürlich ein schönes Geburtstagsgeschenk und passt ja auch zeitlich. Von daher, ich schließe mich eigentlich den Vorrednern in der Hinsicht komplett an.
Ja, sensationell. Also lieber Club, wenn ihr das hört und ich weiß, der eine oder andere hört tatsächlich rein, macht's möglich, bitte. Wir haben jetzt hier schon zwei sehr sinnvolle Plädoyers und gute Plädoyers für den 19.3. Das sollte sich doch dann einrichten lassen, oder? Kriegen wir hin. Sehr gut. Ja, cool. Schöne Sache. Dann würde ich sagen, nehmen wir das so mit und gehen also alle, oder der weit überwiegende Teil geht eben von diesem entsprechenden Heimsieg aus. Hier gibt es jetzt im Chat noch ein 3-3, was getippt wird, also bleiben wir auf jeden Fall da bei dem Dreier, bei dem sich durchziehenden Thema, drei Heimtore. Aber das sollten wir schon ziehen, so. Und was ihr sagt mit dem Fußball, ich glaube, das wird schon, also schließe ich mich an, könnte ein cooler Kick werden, einfach weil die Jungs ja auch kicken können und gut ausgebildet etc. pp. Sagt man ja eigentlich immer bei den ganzen Zweitvertretungen und ich glaube, das wird auch tragen und könnte ein sehr, 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 sehr ansehnliche, könnte auch vielleicht eine sehr, sehr wilde Partie werden, weiß man ja auch nicht, ne? Also wenn es dann mit offenem Visier geht oder so, dass es dann da schon toremäßig schön zur Sache geht, wäre auf jeden Fall nicht so schlecht. Ja, und dann bin ich an sich durch, standardmäßig sowieso, aber eben auch mit den Themen, die bei mir da auf dem Zettel standen, gibt es aus eurer Sicht noch eine Sache, die wir jetzt hier noch platzieren könnten, sollten, Themen, irgendwas, was euch untergekommen ist. Sonst würde ich langsam in den Feierabend einbiegen und hier den Deckel drauf machen. Ich sehe jetzt keine wilden Meldungen mehr hier im Chat. Doch, der Michael meldet sich nochmal. Dann schieß los.
Tatsächlich muss ich bloß bei euch beiden, also bei Alex und nächstes Mal mit drauf hinweisen, ihr müsst immer schön die Personaltipps abgeben, dass ich die bei Instagram posten kann, weil der Christian Tietz oder wer auch immer hinter seinem Account steckt, guckt sich das immer fein säuberlich an. Also das ist ganz wichtig für den Aufstellungstipp.
Okay, das heißt also, wir müssen jetzt noch schnell eine Aufstellung bauen, meinst du?
Ja, rein theoretisch müssten wir noch eine machen, damit ich das spätestens morgen wieder posten kann und Christian Tietz sich das spätestens am Freitag angucken kann.
Das war
damit er weiß, wen er aufstellen muss, weißt du?
Das war jetzt auch Christians Argument, oder? Du hast dich ja auch gerade nochmal gemeldet. Hallo, hallo?
Nee, das war nicht mein Argument. Du wolltest nur irgendwie so famous last words haben.
Ja, genau, genau.
Es gibt da jemanden, einen Menschen, dem es gerade nicht so gut geht. Name sage ich jetzt nicht, aber Urs, es wird alles wieder schön. Die Sonne wird irgendwann auch wieder scheinen und lass dich da von den komischen Stimmungen nicht unterkriegen. Es wird alles wieder besser.
Da schließe ich mich voll umfänglichst an, auf jeden Fall. Und da gehen auch viele, viele Grüße und viele, viele gute Gedanken in die Richtung. Genau, absolut. Absolut. Das waren jetzt eigentlich schöne Schlussworte. Jetzt hatte der Michael aber eigentlich noch die Aufstellungstipp-Idee. Ich würde vorschlagen, wir machen es pragmatisch. Und wenn jetzt wir haben noch keine großen Ausfälle oder fünfte gelbe Karten oder ähnliches, oder? Weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht. Ihr wisst es vielleicht schneller. Sonst gucke ich hier schnell mal eben nach. Dann nehmen wir doch einfach die Standardaufstellung, die sonst auch spielt. Also Reimann, Belbel, Bittroff, Müller, Obermeier. Dann im Mittelfeld Andi Müller, Kondé und Krempicki. Und vorne, naja, wenn Schuler weiter ausfällt, wird es halt bei Artig, Kondé und Ito bleiben. So, und dann nehmen wir die jetzt noch mit. Dann kann der Micha das posten, damit Christian Tietz dann entsprechend auch so aufstellen kann. Und genau, dann würde ich nämlich tatsächlich mit jedem Gruß von Christian hier rausgehen wollen. Und bedanke mich für eure Zeit und für eure Perspektiven, Ansichten. Fand ich richtig, richtig cool. Wie gesagt, ihr da draußen, die das dann später hören, gebt gerne mal eine Rückmeldung, wie ihr dieses Format fandet als kleines Experiment. Und ich bin sehr geneigt, das auf jeden Fall nochmal zu wiederholen. War eine schöne Sache. Vielen, vielen Dank euch. Ich würde mich freuen, wenn wir uns alle in der nächsten Woche wieder hören, um dann eben hoffentlich den Heimsieg gegen Borussia Dortmund 2 zu besprechen, dann wieder aufs nächste Spiel zu gucken, wie üblich. Und ja, dann eben weiter mit großen, großen Schritten Richtung zweite Liga zu marschieren. Und nachdem wir das jetzt nun wirklich lang und breit hier diskutiert haben, muss das eintreten. Ansonsten, weil wir löschen ja keine Folgen, ansonsten wäre das fast eine, die wir löschen müssten. Aber das machen wir natürlich nicht. Also, in diesem Sinne, kommt jetzt gleich noch das Outro. Gehabt euch wohl, bleibt tapfer. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Macht es gut. Tschüss. Niemand kann